In einer Welt, in der Schock 2 noch kein eigenes Filmformat hatte, musste dieser Umstand endlich geändert werden. Willkommen bei der Filmkiste mit Hans-Peter Glock und Michael Furtenbach.
Wir kamen aus der Dämmerung der Zeit und wanderten unerkannt durch die Jahrhunderte. Verborgen vor den Augen der Welt kämpften und trachteten wir danach, die Zeit der Zusammenkunft zu erreichen. Wenn diejenigen, die dann übrig geblieben sind, den Kampf bis zum letzten Mann austragen werden. Ihr wusstet nicht, dass wir unter euch weilten. Bis heute.
Hallo, willkommen bei der dritten Folge der Schock 2 Filmkiste und ich freue mich sehr, euch dafür zu Gast sein beim Hans-Peter Glock. Hallo Hans-Peter.
Servus Michael.
Wir gehen heute zurück ins Jahr 1986.
Ja.
Da hat es dich schon gegeben, oder?
Ja. Ganz knapp. Da war ich 3 Monate, nein, ich war ein bisschen älter.
Ganz knapp.
Manchmal sage ich, ich bin jünger, dann stimmt, dann war ich noch nicht auf der Welt. Aber je nachdem, was ich gerade für eine Zeitrechnung habe.
Ich war auf alle Fälle zu jung, dass ich damals ins Kino marschiert bin und mir Highlander angesehen habe. Obwohl er bei uns ja ein Jahr später erst ins Kino kam, da wäre ich noch immer zu jung gewesen. Weil ich glaube, der Film war ab 18 bei uns, ab 16, keine Ahnung.
Ja, irgendwie ab 12 war das sicher nicht so brutal, ja, wie der ist.
Vor allem in Europa war er länger als in den USA, wo er gekürzt in die Kinos kam. Aber dazu kommen wir dann später noch. Ja, wir haben uns Highlander ausgesucht und ich hoffe, viele von euch da draußen haben sich Highlander inzwischen noch angesehen, noch einmal. Weil bei den ersten 2 Filmkisten haben wir ja oft die Kritik bekommen, hey, das gibt's gerade bei überhaupt keinen Streamingdienst und so weiter. Und ich habe gesagt, ja, wir versuchen wirklich hier Filme auch auszusuchen, die für uns jetzt da wirklich relevant sind, nicht nach dem, wo es es gibt. Ja, wir schauen zwar rechts und links, beim ersten bei Goonies zum Beispiel gab es wenigstens einen günstiger Zeit lang.
Ja.
Bei Highlander habe ich ja dann auch schon ziemlich schnell festgestellt, das gibt's kostenlos, aber wirklich kostenlos, ja, für alle, die Internet haben. Denn das war zumindest kurz in der Dreisat-Mediathek. Hätte es sein sollen, kurz. Ja, inzwischen ist es noch immer drinnen. Also auch wenn ich jetzt das aufnehme, habe ich heute in der Früh nachgesehen, ist es noch verfügbar. Wahrscheinlich habe ich es irgendwie vergessen, das fein zu löschen. Ja. Also ich würde es wirklich, man kann es nicht nur streamen dort, man kann es auch runterladen über den Link. Also es ist wirklich praktisch, ihr habt das File dann auf der Festplatte, könnt ihr es euch anschauen.
Das heißt, wenn die Leute das noch nicht gemacht haben, dann können sie ihn jetzt noch schnell runterladen, anschauen und dann den Podcast
anschauen. Das Schöne am Podcast ist, ihr könnt jetzt auf Pause drücken, ja, könnt euch Highlander anschauen und könnt dann mit uns gemeinsam so quasi virtuell diskutieren. Und nicht nur virtuell, sondern auch im Forum, wo wir dadurch mitlesen und dann gerne eure Meinung über Dinge auch erfahren würden, die wir jetzt besprechen werden, auch Meinungen. Es geht ja um unsere persönlichen Erlebnisse mit Highlander und Empfindungen. Und die werden sich ziemlich sicher nicht mit euren immer decken.
Das denke ich auch.
Ja, gerade Highlander ist doch ein Film, der jetzt, wenn man objektiv betrachtet, nicht immer nur gut ist, ja, sondern ist einfach ein Kind seiner Zeit.
Ich hatte aber so viele Meinungen, als ich den Film angeschaut habe. Gute, ja, schlechte, ja, enttäuscht, happy. Es war ein Wechselbad der Gefühle.
Obwohl ich den Film ja ausgesucht habe und noch gut kenne, wurde ich von einigen Dingen sogar nochmal überrascht. Also es ist wirklich ein spannender Film, der 1986 da in die Kinos kam und auch eine sehr wechselhafte Geschichte vorher hatte und auch nachher hatte. Und einfach da auch wieder, wir haben sie auch schon öfter auch in anderen Casts, aber auch im Filmkiste, es sind einfach so viele Zufälle auch zusammengekommen. Ja. Dass ein Film, wo dann plötzlich ein Schotte einen Ägypter mit spanischen Namen und ein Franzose einen Schotten spielt, der nicht, ja, Englisch kann, aber dazu reden wir dann noch. Gut, ja, wo fangen wir an? Ja, ich würde sagen, wir starten ein bisschen mit der Vorgeschichte, wie Highlander überhaupt entstanden ist, denn das war im Großen und Ganzen ein Projekt, ein Studienabschlussprojekt an der Filmhochschule in den USA.
Ja, von Gregory Wyden.
Genau.
Der hat einfach mal ein Drehbuch geschrieben und das hat den Leuten gefallen.
Ja, also wie gesagt, passiert nicht so oft, glaube ich, dass du studierst Film, ja, natürlich ein Drehbuch schreibst und das nimmt dann ein Hollywood-Studio, kauft für gar nicht wenig Geld die Rechte.
Das ist so der Traum von vielen. Ja. Ich glaube auch, dass heute ein bisschen schwieriger ist, weil sehr viele Leute viele Dinge schreiben und viele Ideen haben.
Aber ich glaube, damals war es auch nicht so leicht. Also, aber natürlich war vieles noch nicht umgesetzt.
Und es gab kein Internet. Das heißt, du hast nicht jede Idee überall gefunden, sondern du hattest vielleicht zufällig irgendwas entdeckt und schon war es geschehen.
Seine Inspiration war ein Ridley Scott-Film, soweit ich weiß.
Genau, ja.
Duelist, ne?
Ja.
Ist ein Film über zwei Soldaten in den Napoleonischen Kriegen, die sich über einen Zeitraum, jetzt nicht Jahrhunderte, aber ich glaube 15 Jahre, 20 Jahre, sowas in den Dreh, immer wieder zu einem finalen Duell treffen.
Ja.
Und man sieht halt, ja, wie sich die entwickeln, aber auch wie diese Duelle sehen. Also das hat ihn inspiriert und einfach auch der Verlust von Dingen über die Zeit hinweg. Also das waren die zwei Komponenten, die er in ein Drehbuch umgesetzt hat, das schon sehr viele Elemente hatte von dem Drehbuch und von dem Film, den wir kennen, aber noch mehr auf verschiedene Aspekte war. Es war teilweise düsterer, das ist das Originaldrehbuch, aber es hat zum Beispiel den großen Bösewicht, den Kurgan, ein bisschen menschlicher darstellen lassen. Der war zwar eigentlich noch düsterer, noch brutaler, aber hat viel mehr noch Background gehabt. Also
ja, der Kurgan hatte ja im Film, wenn man es ehrlich nimmt, nicht wirklich viel Background. Der war böse, hat von Anfang an schon den Highlander gejagt und wollte ihn killen. Man wusste nicht, wieso, was will er überhaupt. Er war immer nur da, ein bisschen verrückt und fies. Und ich glaube, also ist auch eine Kritik, die ich jetzt gleich mal am Anfang gleich rausbringe. Der hatte ein bisschen wenig Profil. Der war einfach ein Bösewicht.
Ja, dafür spielt er eigentlich viele andere, inklusive Sean Connery, ein bisschen an die Wand, finde ich, in dem Film.
So. Ja, ich glaube, der hat diesen Bösewicht exzentrisch angelegt. Das ist schon nicht schlecht.
Also der hat auch der Schauspieler, mit dem wir nachher auch noch reden, der hat, glaube ich, da schon seine Karriere ziemlich gut gekickstartet
mit
dem Film. Aber du hast recht, wir bekommen ein bisschen Background von Ramirez, also von dem Charakter, den Sean Connery spielt, aber im Großen und Ganzen ist er ein Bösewicht. Und im Originaldrehbuch hätte er noch auch seine Familie gehabt, hätte die verloren und hätte anders als Connor, also der Highlander-Charakter, den Christopher Lambert spielt, wenig Hoffnung gehabt. Also der hätte einfach alles verloren gehabt und das war eigentlich seine Prämisse da, jetzt sich da durchzumetzeln und auch gegen zivile Verluste kein Ding zu haben. Ja.
Wobei ich jetzt gelesen habe, in einem Roman zum Film oder vom Film erfährt man ein bisschen was vom Kurgan und da hat sein Vater ihn natürlich mal ermordet, damit er halt unsterblich wird. Und dann hat er aber seinen Vater umgebracht. Das heißt, er war schon fies von
Beginn an. Es gibt ja auch ein Origin-Comic zu ihm.
Ja.
Es gibt ein paar. Aber auch da reden wir vielleicht nachher noch ein bisschen dann drüber. Ja, also wie gesagt, das war mal das Ding. Das Drehbuch wurde dann überarbeitet. Eva noch namhaften Autoren, die später noch viele, viele Filme, inklusive Beverly Hills Cop und so weiter,
was
ich gesehen habe, umgesetzt haben und feingeschliffen. Also es wurde einiges rausgeschrieben, zum Beispiel die Unsterblichen kriegen keine Kinder mehr.
Ja.
Sprich, man sieht nicht, wie ein Connor sein eigenes Kind begraben muss und so. Solche
das Dinge. Ist so vampirmäßig. Das ist ja auch, entweder kriegen sie Kinder oder kriegen sie keine Kinder. Und die Highlander sind auch so. Also in der einen Version kriegen sie Kinder, in der anderen Version kriegen sie aber keine Kinder.
Wurde rausgeschrieben, weil anscheinend das nicht so gut ankommen ist, halt, wenn dein eigenes Kind begraben musst.
Was seltsam ist, weil gerade dieses, du lebst ewig und dann siehst du, wie deine Kinder älter werden, gibt dem Ganzen ja eine gewisse Tragik. Das hast du in anderen Filmen und Serien, hast du das ja.
Sie haben es halt mit der Frau noch umsetzen können.
Ja, das stimmt.
Ja. Und auch dementsprechend auch dank des Soundtracks, also das ist ja doch einer der wichtigsten Momente.
Sie haben irgendjemanden gebraucht, der altert, damit sie das Lied reinhauen können. Ich meine, das stimmt ja gar nicht, sie haben das Lied erst nachher zu dieser Szene bekommen, aber trotzdem, ohne das wäre es nicht so legendär.
Genau, kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Nicht nur die Geschichte war da, sondern Queen hat den Soundtrack beigesteuert, einen Teil des Soundtracks, und hat viele Lieder für den Film geschrieben. Nicht alle Lieder, die man hört, sind für den Film geschrieben, aber viele beziehen sich auf den Film, auch textlich.
It's a kind of magic.
Genau, aber ich glaube, ist das nicht eines der Lieder?
Ich glaube, das haben sie für den Film
geschrieben. Haben sie das für den Film geschrieben, ja. Wie auch immer, auf alle Fälle
Und Who Wants to Live Forever natürlich auch.
Genau, das auf alle Fälle ist halt die tragische Ballade in dem Film, die einfach noch, glaube ich, auch die Kernnote, die der Originalautor haben wollte, diesen Verlust über die Jahrhunderte versucht zu thematisieren. Der Soundtrack stammt aber nicht komplett von Queen, sondern die andere Hälfte, sagt man mal, ist von Michael Kamen, leider auch schon verstorben.
Der hat ja alle Filme gemacht, gefühlt, die in Hollywood cool geklungen haben, die so actionfilmig unterwegs waren, finde ich.
Ja,
so.
Und viele Balladen halt.
Also,
ich glaube, das erste Mal, dass er mir wirklich aktiv aufgefallen ist, war bei
Robin Hood.
König der Dünen, ja. Genau. Also die Robin Hood Soundtrack und so weiter. Aber auch X-Men ist dabei. Und ich weiß
Die Hard hat er gemacht.
Die Hard natürlich, ja.
Lethal Weapon.
Also sprich, der war schon gut im Geschäft. Der war leider viel zu jung verstorben. Auch. Also der hat wirklich coole Sachen gemacht. Ja,
ja, diese 80er-Jahre-Actionfilme, das war mir auch gar nicht so bewusst. Erst bei der Recherche bin ich draufgekommen. Weil den Namen kannte ich, aber ich habe ihn jetzt nicht so vergöttert. Man sagt nicht, John Williams kennt man zum Beispiel. Oder James Horner, aber Michael Caine. Liest man wo, denkt sich, okay.
Aber der hat echt viel gemacht
und dann sieht man erst
viele Ohrwürmer.
Ja, der hat unsere ganze Jugend mitgeprägt.
Und schafft es da auch wirklich. Der passt einfach perfekt auch zu dieser Mischung. Also oft bricht das ja ein in, du hast diese hämmernden Queen-Soundtrack, dann wieder diese schottischen Klänge.
Ja.
Und das zusammen mit einer Bildsprache, weil das ist die nächste Komponente, die noch reinkommt. Ja. Du hast einen Regisseur, der jetzt noch nicht im Hollywood so bekannt war, einen Film irgendwie sich hingelegt hat, ja, den du ganz gut kennst.
Ja, das ist der Russell Mulcahy, wenn ich ihn richtig ausspreche. Und lustigerweise habe ich erst mit einem Freund letztens gesprochen über meinen Kontakt zu australischen Filmen. Ich habe als Kind diesen Razorback-Film gesehen mit diesem wilden Wildschwein, das Leute killt.
Ja.
Hat mich extrem beeindruckt mit 6 Jahren oder so, keine Ahnung. Und dann habe ich mich halt schlau gemacht über den Highlander und dann bin ich drauf gekommen, dass dieser Regisseur von diesem Wildschwein-Film kurze Zeit später, das war nämlich sein Debütfilm, dieser Razorback-Film, hat er den Highlander gemacht.
Da war ja generell in diesen 80er Jahren so eine Aufbruchstimmung in Australien. So
ja.
Dirty, frische Regisseure, die da Mad Max und ähnliche Dinger ja gemacht haben.
Komplett.
Und Hollywood ein bisschen damit erobert haben. Genau.
Resident Evil Extinction hat auch gemacht.
Ja.
Sein jüngeres Beispiel. Also
er hat danach noch viel Ding, aber damals,
man darf
vergessen, und da will ich auch hin, ja. Also der hat damals nicht nur diesen Film gemacht, sondern vor allem das Genre der Musikvideos maßgeblich geprägt. Das allererste Musikvideo, was auf MTV lief, war von ihm.
Ja.
Was welcher Song war?
Keine Ahnung. Ist es Michael Jackson?
Nein, natürlich Video Kill the Radio Star.
Ehrlich?
Ja.
Auch von Queen. Nein, nicht von
Queen.
Nein,
das ist nicht von Queen.
Ich habe mit Radio Gaga verwechselt.
Ja, es war nicht von Queen. Aber ein doch bekannter Song, der auf MTV das erste Lied war, was ein Video hatte.
Ja, und ich finde ja, das sieht man auch, dass der aus dem Musikvideo-Genre kommt, weil der ganze Film vielleicht nicht von Anfang an, weil der Film beginnt ja mit einem Text auf schwarzem Hintergrund,
ist
ein bisschen Fahrt, aber dann geht's ab. Da gibt's gleich diese Szene in dem Boxring, wo das Boxmatch
Madison ist. Madison Square Garden.
Ja, gepaart mit Shots von schottischen Kriegern, die sich battlen. Und es ist einfach alles so flott, moderne Kamerafahrten.
Ja, aber auch mit Licht. Du hast ja eben diesen, kommen wir gleich zur Handlung des Films, gehen wir ein bisschen durch halt, wie immer. Es startet eben mit dem Madison Square Garden, aus einem Wrestling-Match. Die Menge dobt, ja, bis auf einen Mann, der einen oberen Rang sitzt und das Licht fällt auf ihn.
Er ist krummelig.
Nachdenklich krummelig.
Der McLeod sitzt da rum und ist einfach krummelig, weil er immer Angst haben muss, dass ihm jemand an die Rübe möchte.
Genau. Und dann merkt man schon, es bricht halt auf, ja, weil mitten in dem Match ist er plötzlich in Gedanken im mittelalterlichen Schottland und sieht da die Schlacht.
Also ich finde eine interessante Erzählweise, ich meine, das kennen wir heutzutage auch aus Filmen, dass du halt immer zwei parallele Handlungen hast, die moderne Handlung und dann Rückblenden, die dir zeigen, was der Charakter alles erlebt hat. Ist auch in Fernsehserien oft und ich finde, der Film hat auch ein bisschen eine langsame Erzählweise, 80er Jahre,
natürlich,
es passt, aber die ganzen Enthüllungen kommen halt sehr spät. Wir wissen ja schon, worum es geht, wir wissen ja, der ist unsterblich, da gibt es diese Duelle um den Kopf und keine Ahnung was, aber wenn man den Film nicht kennt, ist das echt eine lange Entwicklung, die vielleicht ein bisschen zu lange dauert für heutige Verhältnisse. Auch vielleicht auch damals schon, weil der Film war ja nicht so der Mega-Erfolg damals.
Mega-Flop in den USA.
Aber
Europa ging's.
Was er tut, tut er eigentlich gut. Ist umgesetzt, schön. Aber kommen wir wieder zur Handlung zurück, weil McLeod hüpft dann auf und läuft in die Garage und wird dann gleich seinen ersten Gegner, stellt sich
niemand,
ihm gegenüber.
Niemand geringer als Donald Trump steht vor ihm
und kämpft gegen ihn. Und dann ziehen sie nämlich ihre Schwerter aus dem Nichts gefühlt und kämpfen in dieser Garage. Ja. Wirklich schön gemacht, bis auf das, dass der Gegner plötzlich Flickflacks schlägt. So.
Aber weißt du, warum er das macht?
Ich habe keine Ahnung.
Weil er es kann. Er ist Donald Trump. Nein, er ist natürlich nicht Donald Trump, aber er sieht aus
wie Donald Trump. Er sieht ein bisschen aus wie Donald Trump. Es war so, da dachte ich mir, was passiert
aber hier? Aber weißt du, wer das ist?
Nein.
Das ist der Stunt-Koordinator.
Ehrlich? Ja. Dann wollte er einfach seine Flickflacks zeigen. Also das war einfach genau, so random.
Das hatte ich echt nicht in Erinnerung.
Ich auch nicht.
Vor allem mitten im Kampf, läuft er davon und schlägt plötzlich Flickflacks ganz weit weg. Weil ich hatte das gelesen in einem Buch über den Film, und habe gedacht, okay, vielleicht schlägt er irgendwie drüber über ein Auto noch was, aber nein, er wird ein Harlekin.
Ich meine, man muss dem Film zugute halten, dass sie versuchen, so ein bisschen flotte Action-Sachen in die Kämpfe reinzubringen, weil die Kämpfe an sich sind ja meistens recht behäbig. Sie kämpfen ja so wie die Jedi-Ritter früher und der Flickflack war so wie die Jedi-Ritter in der Prequel-Trilogie.
So wie du halt kämpfst, wenn du blind bist.
Stimmt, der arme, wobei, er hat ja lang trainiert, der 16, Christopher Lambert.
16 Wochen, Weißt du, mit wem er trainiert hat?
Nein.
Nicht mit dem Stunt-Kanonator, ich weiß es leider
den mit Namen Sean Connery. Nicht,
aber es ist ein Fechtlehrer, der schon Errol Flynn das Fechten beigebracht hat. Also das ist wirklich der, auch in Star Wars. In Star Wars war er Darth Vader im Schwertkampf.
Ehrlich?
Ja, also der Fechten beigebracht hat, ist Darth Vader, ist im Anzug von Darth Vader, weil der Schauspieler nicht die Kämpfe so richtig rüberbracht hat. Also wer den originalen Kampf kennt, kann man sich gar nicht vorstellen, weil so beweglich ist es nicht, aber ich meine, liegt vielleicht auch am Anzug, keine Ahnung, aber der musste einspringen.
Man muss noch dazu zu Highlander wieder zurückkommen. Ja. Man muss dazu sagen, der Christopher Lambert ist ja kurzsichtig und auch Astigmatismus geprägt. Das heißt, er sieht wirklich schlecht und verträgt keine Kontaktlinsen. Das heißt, er hat nicht wirklich gesehen, was passiert. Und deshalb war alles ein bisschen mit mehr Training verbunden. Er konnte auch kein Englisch, weil er ja französischen Ursprungs ist. Das heißt, das war alles ein bisschen
knifflig. Also, warum macht man das überhaupt? Man spielt einen Schotten und castet einen Franzosen. Ja, was die Schotten übrigens nicht so gut aufgenommen haben damals.
Ja, wobei Frankreich liegt doch so nah an Schottland, da ist alles schon möglich.
Ich glaube, weil es so nahe und weil die eine Vergangenheit haben miteinander, gerade historisch. Und dann mache ich einen Film mit einem übermächtigen Highlander im Mittelalter und der hat plötzlich einen französischen Akzent. Haben sie irgendwie nicht gut aufgenommen. Inzwischen sind sie gut, weil es einfach viel Tourismus nach Schottland gebracht hat. Ja. Nur ganz kurz zurück zur Kurzsichtigkeit, war in dem Film kein Problem. Bei Highlander 2 leider schon, 2 Verletzte.
Oh, was ich noch dazu sagen wollte jetzt zu deinem Casting, sie haben ja versucht, Michael Douglas zu bekommen.
Ja.
Kurt Russell und Mel Gibson.
Genau, und dann haben sie Dartan gesehen.
Und dann haben sie Dartan gesehen und haben gesagt, ey, der ist cool.
Und der hat so viel Text und der spricht so flüssig.
Den nehmen wir einfach. Ja, sie haben einfach einen ich glaube, da haben sie nicht ein Magazin aufgeschlagen und haben dann Christopher Lambert gesehen und dachten, hey, den wollen wir jetzt haben in dem Film.
Ja, aber sie haben sich den Film nicht angeschaut, weil er spricht im Film fast überhaupt nichts. Ja. Er grunzt ein bisschen herum und sagt halt am Schluss ein paar Worte zu Jane. Aber das war's eigentlich.
Ja, das ist ja auch der Grund, warum er die Rolle in Lethal Weapon nicht bekommen hat, weil er da irgendwie Probleme hatte. Aber noch zu Tarzan, das muss ich jetzt noch anbringen. Meine coole Tarzan-Anekdote. Es gibt diesen Film Greystoke, da spielt Christopher Lambert Tarzan. Und diese Rolle hat er weggeschnappt dem Stellan Skarsgård. Wir kennen ihn, der ältere Herr aus Andor oder Mamma Mia.
Oder Thor.
Genau. Und witzigerweise hat dann Alexander Skarsgård, Sohn von Stellan Skarsgård, Jahrzehnte später dann Tarzan selbst gespielt. Dann hat sich der Kreis geschlossen, halt nicht für Christopher Lambert.
Die Rache des Tarzan.
Also man sieht damals, die Casting-Welt war schon eine wilde. Also ist halt noch immer so, aber und das ist ja random alles.
Aber ich glaube, es war einfach so ein französischer, exotischer Schauspieler, den sie da haben wollten.
Und man darf auch nicht vergessen, es gibt ja auch noch diesen Luc Besson-Film, Subway, der auch visuell sehr prägsam war.
Ja gut, das war ja nicht so, dass der nur Tarzan vorher gespielt hat. Der hat viel französische Filme gemacht.
Genau. Und der war ja auch schon so vom Visus her ein bisschen in Richtung Highlander. Und da konnte man sich schon vorstellen.
Das stimmt schon.
Er hat schon die blond gefärbten Haare und so.
Da ist aber trotzdem einiges drinnen. Ja. Das ist spannend. Ja. Also Luc Besson hat da schon in die Richtung auch vorgedacht. Ja. Und dann geht die Handlung langsam ihren Lauf. Also wir wollen das jetzt nicht komplett nacherzählen, aber natürlich die Polizei in New York fragt sich, warum liegen da dauernd Leute ohne Kopf herum?
Die Polizei, da wollte ich eher einhaken. Die wird, also bei Turtles hatten wir sie auch schon, die Polizei in den 1980er Jahren wird immer als die größte Verlierertruppe dargestellt. Das war so, als Kind habe ich zum Beispiel auch immer gedacht, Polizisten sind, ich meine, die Mega-Verlierer, die schaffen gar nichts.
Hat nichts mit Gott zu tun.
Ja, es ist ein Wahnsinn. Und da auch wieder dieselbe Truppe, dass die Polizisten gar nichts raffen. Ich meine, später im Film verfolgen ja die den Highlander mit dem Helikopter und er geht 2 Meter weiter und dann finden sie ihn nicht mehr.
Ja.
Das ist einfach so crazy, aber kommen wir wieder zur Handlung zurück. Ja, es ist echt verrückt. Ja, er stößt dann bei seiner Reise durch die Welt quasi, dann auf die Stadt, taucht ja dann plötzlich auch diese Brenda auf. Mhm. Ich weiß noch nicht genau, was ist ihr Job? Bei der Polizei arbeiten?
Ja,
als Forensikerin? Was ist
sie? Genau, als eine Forensikerin bei der Polizei. So würde ich sagen, sie ist irgendwie Spezialistin halt, ja, die anscheinend auch ein paar Bücher geschrieben hat über Waffen.
Ja, über Schwerter.
Über Schwerter, ja. Genau. Aber für die Polizei beratende Forensikerin.
Und es ist total lustig, weil der Highlander möchte ja nicht, dass sie ihm folgt, aber folgt ihr und freundet sich mit ihr an und bringt sie dann quasi ein bisschen in Gefahr. Und ja, es ist diese typische 80er Jahre, wir brauchen eine Liebesgeschichte, da muss was gehen, weil er ist ja schon so geprägt, weil er seine ganzen Liebe, also seine große Liebe hat er verloren in der Vergangenheit, erfährt man ja im Rückblick, die Heather.
Genau.
Und er kann halt keine neue Liebe finden, er jammert halt die ganze Zeit.
Ja, doch so eine Vater, Tochter,
ja, ist ja
Großmutter.
Ja, das ist ein bisschen seltsam.
Da weiß man halt nicht, was, ob da ja
was gegangen ist.
Nein. Keine Ahnung. Ja.
Also das war seltsam, weil sie küssen sich dann so ein bisschen, wo ich dachte, war er jetzt ihr Vater, ihr Ziehvater oder war ich das glaube, ein bisschen mehr?
Wahrscheinlich war er mal am Anfang Ziehvater und zumindest waren es gute Freunde.
Genau. Ja, und dann ist er ihr Boss, weil sie ist ja seine Sekretärin ja, oder so, mehr oder
ich
weniger.
Ich glaube, eher, wahrscheinlich ist sie dann irgendwie mütterlich irgendwann geworden.
Also ja.
Das Mütterliche.
Stimmt.
Also es ist einfach so ein Übergang. Oh, genau, um was geht, vielleicht erklären wir das kurz. Ja. Ist übrigens eine wichtige Szene im Film, ja, finde ich auch, die einfach ein bisschen mehr auch noch Tiefgang gibt und die in der amerikanischen Kinofassung gefehlt hat, komplett.
Die Nazi-Szene?
Es gibt keine Zweite Weltkriegsszene.
Es ist spannend, dass die nicht in der deutschen Fassung gefehlt hat.
Früher absolut, haben
sie immer in den deutschen
Kinofilmen rausgeschnitten.
Wir erinnern uns
an die Betten sofort, bis dahin gibt es ja nicht, also hat es nicht lange Zeit nicht gegeben. Um was geht es? Es geht darum, dass er im Zweiten Weltkrieg ein Kind rettet, dessen Familie gerade massakriert wurde von den Nazis in Frankreich, Resistance oder keine Ahnung. Und ja, und das rettet. Und das ist aber dann eine Frau, die schon in etwas höherem Alter in New York bei ihm im Haus wohnt.
Ja, also mal kurz den Film grob zusammengefasst. Auf der einen Seite hast du die moderne Handlung, wo der Highlander sich mehr oder weniger mit Brenda anfreundet und dann diesen finalen Battle gegen Kurgan bestehen muss irgendwann einmal. Und dann hast du immer so Rückblicke, wie das zum Beispiel, oder zu seiner großen Liebe Heather, mit der er zusammen gewohnt hat, im Turm. Oder er wird trainiert von Sean Connery, Ramirez. Mhm. Ist auch ein großer Teil, das ist quasi der Mentor dann in seiner
Gandalf, Heldenfahrt. Obi-Wan Kenobi.
Alles in einer Person. Und dann hast du auch noch so zwischendurch so kleine Rückblicke, wo er zum Beispiel bei einem Duell betrunken ist.
Super.
Und ja, das ist einfach so, immer so humoristische oder spannende Rückblicke in seine Vergangenheit. Du siehst, er hat ein bewegtes Leben gehabt in der Unsterblichkeit.
Genau.
Und das ist so der Film eigentlich. Viel mehr passiert eigentlich nicht, aber die Rückblicke sind halt dazu da, um den Highlander zu charakterisieren, was er will, was er tut und halt dieses große Böse, den Kurgan, noch ein bisschen ins Zentrum zu stellen.
Genau. Was man vielleicht noch sagen, es geht halt um die Unsterblichen.
Genau.
Ja, die irgendwann mal draufkommen, die sind unsterblich, hoffentlich in einem Alter. In der Serie gibt es zum Beispiel eine Folge, da geht es um ein Kind, also ein sehr, sehr junges Kind, was auch unsterblich ist, was einfach zu früh gestorben ist und dann auch versucht, irgendwie Erwachsene haben es dran. Also, und es geht darum, sie müssen gegeneinander kämpfen, ja, weil es geht um den Preis. Ja, die sind so verdammt, über die Jahrhunderte gegeneinander zu kämpfen und sich den Kopf abzuschlagen und bis nur noch einer überbleibt.
Weil dann hast du quasi das Internet im Kopf. Du weißt alles und fühlst alles und hast alle Informationen
immer. Genau, und du kannst die Welt beraten und sollst, also egal, du hast die Macht, ja, und kannst halt für Gutes oder Böses einsetzen. Und das geht über Jahrhunderte und der Film setzt an in der damaligen Gegenwart der 1980er Jahre und da ist es halt so, dass es nur noch eine Handvoll Unsterbliche gibt. 3, 4 und haben es damals geglaubt.
Ja, stimmt. Weil es kann nur einen geben, das müssen wir noch sagen.
Genau.
Das ist der Leitspruch.
Es kann nur einen geben. Und es kristallisiert sich halt aus, dass einfach Kurgan, einfach der mega Bösewicht, ja, der eine mächtiger ist und auf der anderen Seite Connor McLeod. Und wenn Kurgan gewinnt, das kriegt man auch vom Ramirez schon vorher präsentiert, dann geht es den Menschen sicher nicht gut, weil der wird die Macht dann
für. Das ist ein bisschen der Teufel, so, weil der kann alles irgendwie. Genau. Also nicht wirklich der Teufel, aber so diabolisch.
Ja, und du siehst ja auch, also alle anderen passen halt auf, dass Zivilisten nichts passiert und er fährt mit Auto und aller GTE einen nach anderen
um. Oh, das war eine sehr wilde Sequenz. Ja. Das war eine sehr, sehr coole Sequenz, weil du siehst ja wirklich, wie Leute sterben auf der Windschutzscheibe.
Vor allem, er singt eine Queen. Version von New York, New York, die es leider nicht auf der Platte gibt.
Das ist so wild.
Ja, also wirklich, also Musik, ich finde den Film musikalisch auch immer so gut, umso mehr leide ich, dass es keine gute abgemischte Version gibt.
Ja.
Ja, das muss ich jetzt unbedingt schon reinbringen, weil es einfach Wahnsinn ist. Auch die 4K-Version, wenn ihr euch die holt, ja, super Bild und der Sound klingt, das musst du ja abmischen können. Ja. Es gibt dir den, vor allem wenn du den Soundtrack hörst, der knallt halt noch immer extrem.
Ja. Ja, das stimmt, das ist zeitlos.
Vor allem, ja, echt cool.
Man muss dazu sagen, auch um zur Story wieder zurückzukommen, es gibt ja quasi zwei Lager von diesen Highlandern. Es gibt den einen, wie Kurgan, der sagt, ich will wirklich, es kann nur einen geben, ich metzle alles, was mir vor das Schwert kommt, weil ich möchte diese Macht in mich aufnehmen. Genau. Und dieses Quickening, wie es heißt auf Englisch, das brauche ich. Und dann gibt es die anderen, die sagen so, hey, wir sind Friends, wir treffen uns, wir bringen uns nicht um, wir müssen jetzt nicht allmächtig sein, das passt schon. Ja. Und weil der MacLeod hat ja einige Bekannte, Ramirez, und dann kommt noch ein zweiter vor. Ja. Und der legt das gar nicht drauf an, die umzubringen. Der freut sich, dass er Freunde hat. Und die Bösen wollen es halt nicht. Die wollen wirklich zum Schluss einsam und alleine und sterblich da sein.
Genau, weil je mehr du köpfst, ja, umso mehr du kriegst das Wissen, du kriegst die Macht, du kriegst die Fertigkeiten von ihm. Ja. Also sprich, es kann, wenn du eigentlich ein neuer Unsterblicher bist und du bringst durch Zufall einen um, der schon einige Jahrhunderte hinter sich hat.
Du lootest den quasi.
Dann kannst du ziemlich gut aufholen.
Ja. Und das ist eigentlich eine coole Idee. Ich meine, kennt man heutzutage aus anderen Sachen auch schon. Damals war es neuer, würde ich mal sagen.
Ja, nein, das war eben drum. Drum hat er auch das Drehbuch verkaufen können. Das war einfach eine frische Idee in einer Zeit, wo Hollywood ein bisschen nach dem Weg gesucht hat. Ja, das Franchise-Kino war noch nicht so wirklich erfunden und man hat einfach neue Sachen ausprobieren können.
Total. Und trotzdem orientiert sich der Film halt an klassischen Erzählstrukturen.
Es ist die Heldengeschichte.
Ja, ja. Auch die Geschichte mit dem Ramirez, dem Mentor. Genau. Ein bisschen peinlich vielleicht in der Umsetzung, aber eigentlich lieb. Also damals hat es mir gut gefallen, jetzt in der Revision dachte ich mir, ui, was geht da ab? Wieder dann irgendwie, da ist ja plötzlich da, der Ramirez, und sagt, hey, ich trainiere dich jetzt, weil, warum auch immer, ich trainiere dich jetzt einfach. Und dann nimmt er ihn wirklich so unter die Fittiche und dann kämpfen sie im Wald und kämpfen sie auf Bergen. Und
das kennt man aus Rocky oder so, das ist die Trainingssequenz.
Komplette Trainingssequenzen. Und mega toll umgesetzt. Also man muss generell sagen, im Film die schottischen Landschaftsaufnahmen top. Schon super aus. Kamerafahrten wie heute.
Werbung für Schottland ist
Wahnsinn. Ja. Ohne Drohnen gefilmt, was gab's nicht.
Es gibt eine Sequenz, da kämpfen sie auf einem
Felsen.
Also, ja, sehr weit oben. Also rechts und links geht's runter. Man sieht man auch.
Man kann ihnen wurscht sein, wenn sie runterfallen, ist auch alles okay.
Ja, aber nicht die Schauspieler. Also du siehst auch beim Hinschauen, es sind nicht die Schauspieler, sondern halt Stuntmans.
Und sie stehen auch ein bisschen verkrampft da oben.
Aber ganz ehrlich, trotzdem alle Achtung, ja, weil eben damals keine Drohnen, da musst du einen Hubschrauber rundherum fliegen lassen.
Ja. aber es ist wirklich gut gemacht. Und ich meine, es macht Spaß, das anzuschauen. Es ist ein bisschen peinlich, wie gesagt, aber auch cool. Also ich glaube, man muss das mit einem Augenzwinkern betrachten, das Ganze. Das war halt einfach früher so, Trainingssequenzen wurden so umgesetzt, sind eigentlich nicht viel anders als Trainingssequenzen in modernen Filmen, nur anders. Wo mein Cringe-Level steigt, ist, wenn sie am Strand laufen, dann sagen sie, du musst den Hirsch in dir fühlen. Super, dann schauen sie nach rechts, da ist dann ein armer, echter Hirsch, den irgendjemand mit einem Strick hinter einem Busch fällt. Du siehst, dass der da festgebunden ist, der den Kopf so bewegt, so schüttelt, weil er weg will. Und dann scharen sie ihre Hufe, ihre Füße und laufen über den Strand. Conor McLeod oder Christopher Lambert schaut aus wie ein Happy-Mädchen mit seinem Kilt, mit dem Gesicht, der läuft dann und dann laufen sie auf den Felsen und hüpfen ins Wasser. Und das ist ein bisschen, erinnert es mich so an japanische Anime. Da ist das genauso umgesetzt, dieses Gesicht, dieser Lauf. Das ist so vom Style her. Ja. Da habe ich mir gedacht, oh je, der arme Hirsch. Und das ist ein bisschen peinlich, aber es war okay. Und es gibt dann später noch eine andere Sequenz, wenn ich schon bei tierschutzrelevanten Geschichten bin. Später kommt ja dann, Conor McLeod ist ja einfach mal weg. Keine Ahnung, ich habe es zweimal jetzt angeschaut, den Film, zweieinhalb Mal. Und ich weiß noch immer nicht, wo er hingegangen ist. Er ist einfach am Abend weg und Ramirez ist mit der Heather allein im Turm und dann kommt der Kurgan und kämpft mit dem Ramirez, weil er ihn umbringen möchte und da fällt dieser Turm in sich zusammen. Mega schön gemachtes Set, finde ich. Mhm. Mega schöner Hintergrund, wirklich auch vom Kontrast, von der Farbgebung, die Funken fliegen. Ist echt schön anzuschauen, aber ich habe mir das nochmal angeschaut, da fliegen so Teile halt runter vom Turm und dann fliegen echte Tauben durchs Bild. Die haben da einfach Sachen, Tauben hingesetzt und dann haben sie Sachen runtergehauen. Das wird es heute auch nicht mehr spielen. So 80er Jahre halt. Aber
doch computeranimiert, oder?
Die waren nicht computeranimiert. Und die waren auch nicht, das waren keine Fake-Tauben, das waren echte Tauben. Und da dachte ich mir auch, aber die Sequenz ist wirklich schön anzuschauen. Der Kampf ist auch cool, auch das Ende ist cool. Ich sage nicht, was passiert, aber wenn ihr es gesehen habt, es kann ja nur einen geben und Kurgan ist am Ende noch am Leben. Fand ich nicht so schlecht gemacht optisch, das Ganze. Auch da war der Kampf auch ein bisschen flotter und ich mag halt Sean Connery sehr gerne. Das war, fand ich schön, dass der so ein bisschen mehr zeigen
konnte. Ja, Sean Connery gewinnt, weil der spielt im zweiten mit.
Nein, wir kommen nicht auf den zweiten sprechen. Da wird dann auf magische Weise somehow he returned, sag ich nur.
Nein, wir reden nicht jetzt nur den zweiten. Ja, eine heftige Sequenz, ja. Also vor allem, weil ja auch Connors Forderung vergewaltigt wird.
Ja, das finde ich ganz furchtbar. Ja. Ich finde es immer furchtbar, ich fand es aber für mein Empfinden gut umgesetzt, weil man erfährt es nur.
Ja.
Und es ist auch mehr Tragik dadurch, weil sie hat es ja ihrem Mann dann nie gesagt, dem McLeod. Erst später erfährt er es vom Bösewicht.
Kurz vor dem Kampf, ja.
Und du hast ja gleich danach, kommt ja noch eine Rückblicksequenz, wo du dann siehst, wie die ewig lang zusammen leben und Heather alt wird und dann irgendwann stirbt und er halt und sie verspricht, also sie nimmt ihm ja das Versprechen ab, dass er wieder sich verlieben muss und ein Kerzerl anzünden muss an dem Geburtstag. Und da ist ja das, er ist ja in der Kirche und zündet das Kerzerl und dann kommt der Böse.
Ja.
Und da gibt es auf Englisch eine wirklich interessante Dialogsequenz, also Szene, wo sie halt, wo man merkt, dass Christopher Lambert nicht so gut Englisch kann. Die Emotionen sind nicht gut rübergebracht. Auf Deutsch ist es okay. Weil
Angst, dass er sich verspricht,
ja, das merkt man schon. Da ist die Synchro schon besser gewesen. Und da kommt halt Kürgen dann so auf Punk rein, mit irgendwie den Hals schon halb irgendwie zusammengetackert, weil der ein bisschen angeschlitzt worden ist schon in der Vergangenheit. Ich vom Ramirez, glaube ich, oder?
Ja, aber ich glaube, das sieht man, er wird vom Ramirez ja verletzt am Hals. Aber ich glaube, das Zusammendackern ist nur, weil er eben sich, er wird ja gesucht dann schon.
Ja.
Es gibt ja dann schon ein Phantombild und er richtet sich halt her als Punk der 80er Jahre. Und haut sich da einfach ein paar
Klammern drin. Er hat so eine Narbe auch, eine
rote. Die hat er vorher auch schon gehabt, ohne dass er Klammern drin
hat.
Und deswegen hängt das dann noch Klammern rein.
Ach so, ich dachte,
das ist, glaube ich, nur Optik.
Ich glaube, er hatte Angst, dass er auseinanderfällt.
Nein, das ist nur eine Narbe.
Seit 30 Jahren habe ich das falsch empfunden.
Nein, aber schau, da rennt er vorher rum, ohne Stacker.
Ja, stimmt, aber ich dachte,
er hat das alles
gemacht, ja.
Nein, das hat er reduziert sich auch die Haare ab.
In meinem Kopf ist das ganz anders passiert.
Genau, er rasiert sich die Haare ab, weil er halt anders ausschauen möchte als bei dem Phantombild. Ja. Beim Phantombild hat er keine Klammern drinnen, sondern nur eine Narbe. Und dass man die Narbe nicht sieht, macht er jetzt Klammern rein. Ist doch ganz logisch.
Da fand ich auch diesen Kampf, warum er gesucht hat, total lustig, wo er erst mit dem Highlander kämpft, dann kommt dieser andere random Dude plötzlich und kämpft mit ihm. So Action-Hero mit Tags, mit Hundemarken und so.
Ex-Soldat, der ein Waffensilo daheim hat. Also so ein eher fragwürdige Person, würde ich mal sagen.
Aber das ist total cool, weil es hat diesen typischen 80er Jahre, es brennt das Feuer und es ist einfach mega cool umgesetzt. Macht zwar überhaupt keinen Sinn, aber ist geil.
Wie würdest du dich fühlen, wenn die drei Meter Stahl durch die durch
sowas? Er wird überlebt, das ist alles gut.
Ja, genau. Und er macht halt dann, also er ist einfach so ein Rainbow-Typ. Und deswegen, er versucht sich zu verkleiden.
Ah.
Du hast ihn doch nicht erkannt, oder?
Ich habe ihn sofort erkannt.
Ganz wichtig, der Hans-Peter hat schon gesagt, in der Kirche treffen sie sich und Dialog, warum in der Kirche? In der Kirche dürfen sie nicht kämpfen. Heiliger Boden.
Ich meine, da sind ja noch keine Aliens, da ist die Kirche noch wichtiger, da sind sie magische Wesen offenbar. Das fand ich nämlich auch schön, das mag ich in den 80er Jahren total gerne, wenn die Magie durch so Licht oder Funken symbolisiert wird, die dann so draufgemalt werden in der Postproduktion.
Zeichentrick, Dämonen
im Endkampf. Das sieht aber so cool aus. Das könntest du heutzutage mit CGI genauso bewerkstelligen und es sieht einfach immer noch klasse aus.
Gut, dann sind wir jetzt langsam schon beim Endkampf, oder?
Nein, wir müssen noch über die Sexszene sprechen.
Es gibt eine Sexszene, ich glaube, die blende ich immer weg.
Nein. Weil die Brenda, die kriegt ja nicht raus, ewig lang, dass er unsterblich ist. Wir wissen es ja schon seit Anfang an. Und es wäre vielleicht cooler gewesen, wenn wir so ein bisschen mit ihr mit erfahren hätten, was Sache ist. Aber nein, wir wissen schon, sie weiß nicht. Sie läuft da ein bisschen wirr durch die Gegend. Und dann erfährt sie es und dann geht sie zu ihm und er sagt, stich mich ab. Und dann rammt sie mir das Messer rein.
Was man halt so macht, ne?
Ja, ja. Um mir zu zeigen, dass er unsterblich ist. Und dann, das macht sie so horny, dass sie über ihn herfällt. Und dann gibt es vor der Skyline von, ist es New York? Ja, schon, oder?
Mhm.
Gibt es dann so eine Sexszene, wo dann ihr Nippel sogar so in Kontrast zum Licht der Stadt ist. So diese ästhetische 80er-Jahre-Erotik, wo du keinen wilden Sex, aber du siehst nackte Haut, weil es sein muss.
Ja.
Und dann ist sie ja eigentlich, mit diesem Schritt hat sie sich nämlich dann wirklich perfekt als Damsel in Distress positioniert, weil dann will Kürgen sie ja genau irgendwie
sie gehen dann ins
Bait nehmen.
Am nächsten Tag gehen sie in den Central Park, gehen auch in den Zoo und da sieht man schon im Hintergrund
Ja.
Kürgen. Körge. Beobachtet sie.
Stimmt, da gibt es ja diese schöne Überleitung mit dem Löwen dann nach genau. der Sexszene.
Genau. New Yorker Zoo.
Und da verfolgt er sie. Und das ist ja auch an dem Film so spannend, weil die meisten Sets und alles, finde ich, wirken extrem wie aus einem Musikvideo. Weil Körgen läuft ja dann, also laut ihr zu Hause auf und sie schafft es mal vielleicht die Tür aufzusperren, dann ist sie endlich drinnen und dann macht halt die Tür kaputt, so ein bisschen Shining-mäßig. Und dann verfolgt sie durch die Wohnung, die Kamera fährt so wild rum, das wirkt komplett wie so ein 80er-Jahre-Musikvideo. Und das ist aber trotzdem cool, diese Shaky Cam, die dynamisch mitgeht, sieht man in anderen 80er-Jahre-Filmen oft nicht so. Hat mich auch heutzutage komplett, genau, hat mich komplett abgeholt. Und ich meine, sie ist halt dann die Arme, die dann festgekettet an einem großen Neonschild warten muss, bis er sie rettet, der McCloud.
Ja.
Jetzt sind wir beim Endkampf.
Endkampf hätte wo sein sollen?
Freistatue
und noch irgendwo. Ja, Freistatue war schon eigentlich sogar vorbereitet, gemietet oder so. Also die Papiere sind schon eingereicht worden zumindest. Ja. Und dann sind es draufgekommen, dass ein anderer Film ein Jahr vorher irgendwie einen Endkampf hat auf der Freistatue und das hätten sie einfach. Ja, das hätte zwar mit Schwertern, aber sonst wäre es genau das Gleiche gewesen.
Ja. Also war aber eh cool, wie es war.
Wahnsinn. Ich meine, vor allem dank dieser blauen Glaswand im Hintergrund dann.
Wobei ich den Kampf zuerst auf dem Dach mit dem Neonschild auch sehr cool fand, weil das bricht dann alles so lässig zusammen, dass da viele echte Props nicht, also gab es ja kein CGI, dass die haben echt die Sachen, ich glaube teilweise Miniatur, so wie es aussieht, aber viel halt groß gebaut.
Das ist ein Filmstudio.
Ja, und das schaut so cool aus.
Ich habe einfach das Dach vom Filmstudio genommen. Und ein Studio, eine Halle drunter und die blaue Glaswand, die war dort.
Ja.
Nachher nicht mehr.
So. Ja, kann
aber, einen geben. Aber ich bin da schon vorbeigefahren. Also das ist einfach, das Studio gibt es noch immer. Ja. Und da kämpfen sie drin und halt so ein
Industrial?
Genau, Style und auch vom Klang her.
Es sieht aus wie Star Wars später.
Ja.
Weil dieses zwei Schattenfiguren kämpfen vor blauer oder roter Beleuchtung ist mega Star Wars.
Ja, das stimmt schon. Aber du hast schon dein eigenes Ding und halt die Klänge von Queen und geht schon. Ja. Und vor allem, sie haben halt dann wirklich eine Autobatterie genommen und haben durch die Schauspieler Kabel gelegt ans Schwert und deswegen funkt's.
Ehrlich?
Ja, ja.
Ich dachte, das ist auch drauf gezeichnet.
Nein, das sind echte Funken. Die haben einfach Autobatterie.
Das ist schon ziemlich verrückt.
Und einfach die zwei Pole.
Ja.
Und haben wahrscheinlich beide gesagt, greift es besser nicht die Klinge an.
Ja. Was mir hier gefallen hat beim Endkampf war, dass dann die Damsel in Distress ein bisschen mithelfen durfte, weil sie...
Genau.
Hüpft ja kurz rein und rettet eigentlich den McCloud.
Ja, sonst wäre es
vorbei. Sonst wäre ja Kopf ab und sie wäre mit Bösen allein gewesen. Und dann sagt er noch seinen markigen Spruch, also hat er lange gedauert oder so, ich weiß nicht mehr, was er genau sagt.
Was hat so lange gedauert?
Genau. Auf Deutsch sagt das lustigerweise total schnell, man versteht es fast gar nicht. Auf Englisch geht es besser, weil er sagt eigentlich nur zwei Wörter.
Das ist ja nicht gut, was er sagen soll.
Genau, nuschelt halt irgendwas hin. Und ja, dann geht es halt ab und dann Gwinder,
genau. Verstehst du? Und dann gibt es noch eine Endsequenz, wo das... ihr noch erklärt, was er jetzt alles hört und sieht und was er machen wird in Zukunft.
Du meinst diese Rosamund Pilcher Endsequenz, ja? Es war wie aus einem Pilcher-Film.
Und dann war es aus.
Ja. War eine interessante Geschichte.
Genau.
Ich habe ihn lustigerweise nicht mehr so visuell eindrucksvoll in Erinnerung, aber ich habe ihn im Fernsehen früher gesehen. Da war halt nicht auch so schön anzuschauen, vermutlich.
Ich fand ihn schon beeindruckend, immer, ja, so beeindruckend, dass dann die DVD gegangen bei den zweiten, aber reden wir nachher drüber. Aber ich war jetzt schwer überrascht, wie gut viele Einstellungen gealtert sind.
Ja.
Ich jetzt nicht vom ganzen Film, nicht falsch verstehen. Da gibt es eben Sachen, Hans-Peter hat super ausgeführt, zuerst was cringe ist und ja, auch drehbuchtechnisch kann man heute was anders machen, auch viel schlechter auch heute und so weiter. Man kann auch reden nachher über viele schlechte Sachen noch, aber von der Einstellung und von also auch die Kombination aus Klang und Bild ist einfach vieles so cool. Also das macht doch immer
schöner,
so viel Spaß.
Ein schönes Werk. Ja. Witzigerweise, das muss ich noch anmerken, wenn man in der Schlusssequenz, wo er dann, er wird in die Höhe gehoben von der Macht und schwebt da an seinem Trapez. Und das sieht man auch. Wenn man da genau hinschaut, siehst du die Kabel, die auf der Seite an ihm fixiert sind, in mehreren Einstellungen. Das heißt, ja, das war im damals auf der Kinoleinwand oder im Fernsehen vielleicht nicht ganz so sichtbar, aber trotzdem sehr visuell und auch atmosphärisch eindrucksvoll, finde ich. Macht Spaß, sich das anzuschauen. Ich würde es mir jetzt nicht jeden Tag anschauen, aber so einmal alle 5 Jahre geht.
Ja.
Ja, schönes Erlebnis.
Und da es nur einen geben kann?
Gab es so viele.
Gab es nur einen Film.
Und eine Serie.
Ja, und noch für, also eine Serie, es gibt mehrere Serien. Es gibt mehrere Serien und so weiter. Aber da reden wir dann, wir erzählen euch noch, was alles da ist, was man sich vielleicht noch anschauen kann, was man sich auf keinen Fall anschauen sollte. Ja. Ob, welche Versionen von manchen Dingen man nicht sehen sollte.
Manche so Versionen von manchen
Dingen. Aber lass uns noch über Details reden. Wir haben jetzt schon einiges eingeworfen. Gibt es noch Dinge, die du erzählen möchtest? Wer auf alle Fälle, ich habe es eh schon gesagt, finde ich, einen extrem guten Job gemacht hat, war der Bösewicht.
Das stimmt.
Und den kennt man ja auch noch immer. Der Mann ist sehr beschäftigt.
Der macht alles. Also für mich ist er ja die Stimme von Razor aus der 2012er Teenage Mutant Ninja Serie. Ja. Und auch, er hat auch ein paar andere Sachen gemacht, die weißt du sicher besser, aber das ist so, er macht einfach alles gefühlt. Serien.
Genau, also man kennt immer Schauspieler, hat ja auch ein markantes Gesicht. Ja. Sag mal den Namen nochmal.
Warte, Moment.
Vor allem mit der komplett Blamier.
Wir kennen ihn natürlich als Schauspieler, aber wissen seinen Namen nicht. Genau. Hast du ihn da in deinen Unterlagen?
Mein Handy ist
Quincy, groß. Heißt der Quincy? Ich glaube, er ist Quincy. Nein, er ist Clancy Brown.
Genau, Clancy Brown, danke. Kennt man natürlich aus Starship Troopers, kennt man aus John Wick 4 und vielen und tausend anderen Sachen. Also der Mann hat, glaube ich, nur Tag und Nacht gearbeitet die letzten 30 Jahre. Das ist unpackbar. Nicht nur Schauspieler, sondern vor allem auch als Synchronsprecher. Unzählige Synchronrollen. Und es gibt auch eben eine Verknüpfung zum Beispiel zu einem Genre oder zu einem Franchise, wo jetzt gerade wieder ins Kino ist, nämlich Superman. Er war lange Zeit, oder ist es sogar noch, die Stimme von Lex Luthor in so ziemlich allen animierten Produktionen, Filme, Serien und alles. Ja, und war natürlich auch im legendären Superman 64 die Stimme von Lex Luthor.
Das war legendär schlecht, oder?
Ja, genau. Das ist eines der schlechtesten Superman-Superhelden-Spiele überhaupt. Und das ist eine Kunst. Da gibt es echt viele schlechte. Also generell, über schlecht reden wir noch. Aber ich meine, es ist eine Granate gegen Highlander-Videospiele. Also da.
Wenn sie überhaupt rausgekommen
sind. Wenn sie überhaupt rausgekommen sind. Auf alle Fälle, der ist wirklich. Oder auch er ist zum Beispiel die Stimme von Dr. Neo Cortex von Crash Bandicoot. Und. Oder er spricht auch einen wichtigen Charakter im ersten Fallout. Und. Also sprich, der ist überall drinnen. Und wenn man seine Stimme im englischen Highlander-Film hört, dann weiß man warum. Also der hat einfach seine Visitenkarte abgegeben und gesagt, lasst mich sprechen.
Ja.
Also es ist so eine markante, tiefe, ja, auf mehreren Ebenen klingende, also der weiß, okay, der ist ein Böser. Also meistens spricht auch Bösewicht aus dem Grund.
Ich finde ja, dass er, also Sean Connery klingt auch cool, aber, ja,
so
aber Christopher Lambert ist ja auf im Original nicht ganz so geil. Da ist die Synchro-Fassung, finde ich, cooler. Aber ja, also die anderen Voice-Actors, die anderen Actors können ihre Rollen schon gut ausfüllen.
Sean Connery hat extra Spanisch, versucht einen spanischen Akzent zu üben. Ich sag mal, so semi. Also er spricht schon sehr schottisch.
Ja, er switcht total. Also er hat sich ja nicht so viel Mühe gegeben, das irgendwie zu verschleiern.
Weil er dann eine halbe Million Dollar, was damals richtig, also das ist mega Summe gewesen. Vor allem, wie viel Budget hat der Film gehabt? Weißt du das?
Ich glaube 19 ja. Millionen Dollar und 12 Millionen hat er eingespielt oder
inklusive,
so.
Also inklusive Settings über mehrere Länder, Hubschrauberflüge und. Also sprich, die haben schon richtig da reingebuttert, ja. Aber schon Conrad hat eine halbe Million gekriegt für 3 Tage Drehzeit und eine halbe Million für jeden weiteren Tag. Und sie haben müssen 5 Tage haben sie gedreht mit ihm, alles andere ist mit Stuntmans und mit Doubles gemacht.
Deshalb sind sie auch immer so weit weg und laufen aber, von der Kamera weg und so. Ja.
Und am Anfang spricht ja Sean Connery die einleitenden Worte, wo er halt von den Unsterblichen redet und so weiter. Und das hat er in seinem Badezimmer aufgenommen. Drum heilt es ein bisschen.
Ja, damals war das noch anders. Das ist, ja, wir nehmen das vermutlich professioneller auf, als er das damals aufgenommen
hat. Ich weiß es nicht, das will ich jetzt nicht sagen. Ja. Vor allem, ich will jetzt gar nichts, da kann so viel schief gehen bei der Aufnahme, wer weiß, wie wir dann gehen.
Die Leute wissen ja nicht, dass wir auch im Badezimmer sitzen. Also.
Fast, ja.
Ich fand es übrigens auch sehr lustig, dass die meisten Schauspielerinnen und Schauspieler aus dem Film ja irgendwie noch weiter aufgetaucht sind. Mhm. Die Roxanne Hart, die Brenda Wyatt gespielt hat, die habe ich dann später nochmal in Chicago Med, wie hat das geheißen? Chicago Hope hat es geheißen, so eine Krankenhausserie, die ich als Jugendlicher geliebt habe.
Von gesehen. David A. Kelly.
Genau, und dann ist sie aber irgendwie so ein bisschen, ich meine, sie ist verschwunden. Während die B.D. Adney, die hat ja eigentlich viele Nebenrollen dann noch gehabt, die Hedda-Schauspielerin. Mhm. Also die war, weil oft ist so, finde ich, dass in diesen alten Hollywood-Filmen die Männer so ein bisschen wichtiger gewesen sind und die Frauen dann irgendwie verschwinden. Die waren die hübsche Aufputz und dann sind sie weg.
Und 2, 3 Filme gehabt,
dann genau, Serienrollen. Genau, dann ist weg. Ja. Und während die Männer dann noch heutzutage rumgucken. Ich meine, Sean Connery würde noch immer Filme machen, wenn ich tot wäre. Und das ist schon spannend, aber auch irgendwie, ja, das ist so der Zeitgeist gewesen.
Ja. Ja.
So schaut's aus. Wie bist du eigentlich zu Highlander gekommen? Das haben wir gar nicht angesprochen. Wie war dein Erstkontakt?
Mein Erstkontakt war ziemlich sicher. Ist jetzt natürlich echt lang her. Natürlich in der ORF-Sendung Trailer, die jede Woche ausgestrahlt wurde, mit Frank Hoffmann, wo jede Woche die Filme der Woche vorgestellt wurden, die ins Kino angelaufen sind. Und ja, Trailer gezeigt wurde, Bildmaterial gezeigt wurde und Frank Hoffmann hat den Film gespoilt.
Das stimmt.
Mehr oder weniger.
Für die damalige Zeit war das schon ziemlich
wild. Also sprich, so ziemlich alle Filme, die in den 80er Jahren irgendwie ins Kino kamen, oftmals halt nicht für mein Alter waren, habe ich da schon grob mitbekommen. Also ich wusste, es gibt einen Film mit Unsterblichen, der Highlander heißt. Mehr nicht.
Ja.
Dann habe ich wohl irgendwann gesehen, ich weiß nicht, wahrscheinlich habe ich vorher, das ist jetzt ganz, ganz dünnes Eis, wahrscheinlich vorher das C64-Spiel schon gespielt.
Mhm.
Für 2 Minuten höchstens. Und dann irgendwann den Film gesehen und war ziemlich begeistert. Also da war ich aber dann schon älter, weil ich weiß nicht, ob ich gleich, das ist eben, das, ich kann es eigentlich eben gesehen habe im Fernsehen und dann ein paar Jahre später nochmal auspackt habe in der Videothek. Auf alle Fälle habe ich mir dann irgendwann nach den Einser, weil er mich wieder begeistert hat, dann den Zweier gleich geholt und dachte, boah, da geht's gleich weiter und Wahnsinn war. Und dann, Also der Zweier, den fand ich damals schon verstörend schlecht.
Ja, also ich bin ein bisschen anders. Ich habe den ersten im Fernsehen gesehen, im ORF, als Kind. Und kurze Zeit später hat dann diese Videothekzeit bei uns begonnen, wo wir uns mal Videorekorder sogar noch ausgeliehen haben und dann Filme. Und da haben wir dann den zweiten Teil auch ausgeliehen. Und mich hat der schon verstört, weil ich nicht wollte, dass die Freundin von ihm, Freundin dann tot, weil die stirbt ja am Anfang, weil die Ozonschicht der Erde verschwindet.
Ein Öko-Thriller,
ja.
Also seiner Zeit zu weit voraus, ja.
Und ich fand es auch ein bisschen seltsam, dass die Highlander plötzlich Aliens sind, mit Zauberer-Ursprung. Ja, aber es hat mir trotzdem gefallen, weil ich halt damals im richtigen Alter war für trashige Filme. Ich meine, es gibt dann diese eine Stelle, die ein bisschen, jetzt fällt es mir auf, diese Autofahrszene kopiert aus dem ersten Teil, weil der kapert, der Bösewicht, ist das Michael Ironside? Ich glaube, es ist
Michael Ironside.
Der kapert ja eine Subway, eine U-Bahn. Ah, Subway, lustig. Und fährt dann ganz schnell damit. Und die Fahrgäste sind alle ganz panisch und so. Und dann gibt es so Leute auf fliegenden Boards oder so, die so Igelfrisuren haben.
Ja.
Mir hat das schon ziemlich gefallen damals.
Aber es hat nicht den Flair von Iron.
Es war halt nicht Highlander, es war halt einfach irgendwas. Und sie haben das alles dann zurückgenommen. Der Film ist ja furchtbar gefloppt. Und sie haben dann...
So wie der Einser auch.
Sie haben dann diese ganzen Bezüge von Aliens dann in einer neuen Fassung wieder rausgenommen. Die gibt es ja jetzt gar nicht mehr. Diese alte Fassung, glaube ich, findet man ganz schwer, diese Alien-Fassung.
Ja, es gibt die Renegade-Cut-Fassung, die habe ich noch nie gesehen. Ich habe den Film, glaube ich, nur einmal gesehen in der Videothek. Ich habe von Highlander wirklich viel konsumiert, die letzten Jahrzehnte. Immer wieder auch Sachen. Ich glaube, ich habe den 2er nie wieder gesehen.
Also wenn ich jetzt nicht wüsste, dass der schlecht ist und du würdest mich fragen, schau dir Highlander an, würde ich mir den 2er zuerst nehmen, vermutlich. Jetzt nicht mehr, weil ich den 1 jetzt gesehen habe und jetzt
als Erwachsener. Weil 2 besser ist als 1?
Nein, weil ich diese kindische tolle Erinnerung mit meinen Brüdern, diesen Film angeschaut zu haben habe. Das war einfach cool. Wir sind gesessen, wir hatten unsere Christopher Lambert-Zeit, wir hatten The Fortress, keine Ahnung, was alles für Filme kam mit dem. Wir haben alles angeschaut und das war unser Actionheld, weil er war ja auch so ein nahbarer Actionheld, weil wirklich trainiert war er nicht. Kurzsichtig war er, bis er geschielt hatte, das war... Ich meine, meine Schwester hat ihn ziemlich hot gefunden, aber wir fanden ihn einfach cool, weil er so ganz normal und nahbar war.
Ich glaub, deswegen wird auch so viel besetzt, weil nach Datan, da sind halt auch die Mütter in die Kinos gelaufen.
Das stimmt, ja.
Also das war einfach ein Frauenheld.
Ja. Und
französischer Akzent. Also
das, ja, stimmt. Also, ja,
dieses französische. Den Blick drauf haben.
Also. Ja. Ich meine, ich bin ja auch kurzsichtig und schiel ein bisschen, aber man sieht es nicht. Ja. Ich vertraue auch Kontaktlinsen und jetzt bin ich gelasert. Also jetzt bin ich nicht mehr kurzsichtig, aber ich schie noch ein bisschen. Aber ja egal, es kann nur einen geben, nämlich mich. Ja. Aber ich bin damals über den ORF auf den Film gestoßen. Und ja, ich war dann immer so, ich würde sagen, ich war immer ein Fan von der Serie, also von der Filmreihe und Serienserie, von dem Universum. Und es konnte gar nicht so schlecht sein, dass ich nicht immer gesagt habe, oh, naja, es ist ja Highlander, es passt schon. Wegen dieser positiven Erinnerungen an die Kindheit mit meinen Brüdern. Das hat echt viel in Watte gepackt, für was Schlimmes kam dann noch.
Ja. Wollen wir drüber reden, was noch alles kam.
Ja, das darfst du anfangen.
Ja, mein Smartphone wieder aktivieren. Ich habe ein bisschen zusammengeschrieben, was wir dann noch alles erleben durften von Highlander. Also es kam erst 1991, weil eben der 1 eigentlich ziemlich gefloppt ist, vor allem in den USA, weltweit, aber doch erfolgreich war und vor allem eben durch die Videotheken viel Geld eingespielt haben. Und so hat sich Highlander 1 schon 91 schon so ein bisschen zum Kultfilm gemausert. Ja? Und 91 kam dann eben Highlander 2, The Quickening.
Ja, ich mag ihn, wie gesagt.
Es war nicht quick, also es war... Ich mag ihn nicht. Also der macht viel kaputt.
Wobei ich vielleicht mag ich ihn jetzt eh nicht mehr so.
Was ich gar nicht so früh eingeordnet hätte, 92 erschien mit Highlander die Serie schon die Serie, die ich heute noch immer gut finde. Ich habe mir jetzt auch in Vorbereitung die ersten zwei Folgen nochmal angeschaut.
Ja.
Ja klar, es ist eine Serie aus dem Jahr 1992, das sieht man der Serie an, aber sonst macht die eigentlich sehr viel, was der Einser macht. Also es geht nicht um Connor McLeod, sondern Duncan McLeod, gespielt von einem anderen Schauspieler.
Adrian Paul, genau. Den hat meine Schwester auch hot gefunden. Sie haben einfach immer dieselbe, also sie hat anders ausgeschaut, aber genau. Frauenlieblinge.
Geplant war ja eine Serie mit Connor McLeod.
Aber er wollte nicht.
Er wollte nicht, aber er hat die Idee super gefunden, er spielt auch mit im Pilotfilm. Und es geht halt um einen Verwandten von ihm und der auch unsterblich ist. Es wird halt erklärt, ja, es ist schön, dass du gewonnen hast, aber es geht jetzt trotzdem weiter. Es gibt halt noch mehr Unsterbliche. Und so schlachtet er sich halt 6 Staffeln durch. Und die machen da wirklich coole Konzepte. Also ich finde die Mythologie dahinter gar nicht so schlecht. Es gibt da die Watcher, die halt die Unsterblichen beobachten und eine Chronik schreiben und aufpassen halt, dass da nicht alles irgendwie aus dem Ruder geht. Dann gibt's ja, es wird halt einiges erklärt, manches gut, manches schlecht, gibt schlechte Folgen natürlich auch, aber man kann sich die Serie anschauen. Ich finde, wenn man Highlander mag, kann man sich die Serie noch immer gut anschauen. Sie haben wieder die Musik von Queen und das lief ganz gut an. Ja, die erste Staffel war ein voller Erfolg, deswegen auch 6 Staffeln, so erfolgreich, dass sie auch wieder einen neuen Kinofilm dann gemacht haben, 1994 mit Highlander 3. Ist auch kein guter Film, ja, aber mit dem kann ich noch immer gut umgehen. Was haben sie gemacht? Sie haben leider nicht die Serie berücksichtigt, ja, sondern es läuft parallel. Es geht wieder um Connor McLeod, also Christopher Lambert spielt da mit. Ansonsten erinnert der an den ersten Teil sehr viel. Also auch der Obergegner sieht aus wie irgendwie der aus dem ersten Teil, ein bisschen Kurgan, Ansatz und so weiter. Und auch sonst, aber du hast auch von der Bildsprache und so weiter, schaffen sie nicht, den Einser einzufangen, aber sie versuchen es.
Weil sie auch billiger ist. Alles, was kam, wurde ja billiger gemacht als der erste Film.
Ja, aber trotzdem, der 3 ist noch, finde ich, das, was ich sagen würde, das ist ein und er ignoriert den zweiten. Alles ignoriert überhaupt den zweiten Teil. Also auch die Serie, der 2er, der existiert nicht, ja. Die Serie lief, bekam dann auch ein Spin-off mit Raven, das kann man eigentlich links liegen lassen, da geht es um eine unsterbliche Gaunerin aus der Serie. Es hätte mehrere Spin-offs geben sollen, immer mit weiblichen Charakteren. Jetzt haben sie ausprobiert. Die Raven ist dann geworden. Was macht man, wenn man eine Serie hat, die im Kino so 16 plus ist, mal 18, ja, und so Köpfe abschlagen geht? Natürlich macht man eine Zeichentrickserie für Kinder im Samstagvormittag.
Das geht immer.
Rambo und alles hat es ja gegeben, so auch Highlander. Die animierte Serie. Da ging's
aber auch recht spät eigentlich. Ja. Diese Animationsserien, so Filme, waren doch eigentlich schon so Ende 80er, Anfang 90er.
Ja, aber es gab schon in den 90ern
auch. Die Turtles sind da auch noch gelaufen.
Genau, also es ist einfach, da gab es schon noch, es war schon die Samstagvormittagsserie. Ja. Genau, Quentin McLeod ab 94, eben durch den Erfolg der Fernsehserie dann auch, die 92 gestartet ist, gab es dann auch noch Quentin McLeod. Jo, der spielt in der Zukunft, ein bisschen erinnert sehr viel an Highlander 2. Also auch da solche Themen werden angesprochen. Connor kommt auch kurz vor mal. Der schaut ein, zwei Mal vorbei. Ja. Muss man nicht gesehen haben. Sag ich mal. Ja. Gut, dann ging es weiter mit Highlander Endgame, also Highlander 4 im Kino. Und das ist das große Showdown.
Da stirbt er, oder? Ich spoiler jetzt mal. Darf ich spoilern? Ja, das ist Highlander. Der stirbt doch dann, oder? Im Endgame stirbt er.
Ja.
Ah, jetzt hast du gespoilert. Eigentlich ist wurscht.
Wobei, stirbt auch. Also wie wurscht.
Ja, die können ja immer wiederkommen.
Nein, er wird nicht mehr wiederkommen. Wer Christopher Lambert in letzter Zeit gesehen hat in Real Life, der spielt keinen Unsterblichen.
Er kann in einem Reboot wiederkommen, da werden wir auch noch drüber sprechen.
Ja, aber das ist ein Reboot. Egal.
Ja.
Da kann er noch Tom Cruise Ramirez spielen. Okay. Wobei, Ramirez ist schon besetzt. Ne?
Ja, ja.
Genau. Reden wir dann drüber. Highlander Endgame, ja. Also man denkt sich, okay, der Dreier wäre eigentlich gut gewesen, warum haben sie die Fernsehserie ignoriert? Nein, also macht man Teil in der Endgame und macht das, was die Fans wollen. Wir haben auf der einen Seite Connor, wir haben auf der anderen Seite Duncan MacLeod und es soll eigentlich Endgame sein. Sprich, es kann nur einen geben. Es ist nicht das Problem, dass Connor den Film nicht überlebt.
Sondern?
Alles andere. Es ist einfach kein guter Film. Ja, und man denkt sich, es kann eigentlich nicht mehr schlimmer werden. Weil wie kann man einen guten Film und eine gute Serie eigentlich so, egal. Was gar nicht so schlecht sind die Big Finish Hörspiele. Da habe ich ein bisschen reingehört. Es gibt Big Finish Hörspiele mit Adrian Paul als Duncan. Big Finish, das ist eine englische Hörspielschmiede, die hat auch Stargate-Hörspiele gemacht und macht seit Jahrzehnten Doctor Who-Hörspiele. Ja. Die machen das eigentlich immer recht gut, dass sie die Originalschauspieler gewinnen können, Originaldrehbuchautoren, und die haben einfach da neue Sachen gemacht. Also es ist wirklich, und es spielt nach Endgame spannenderweise. Also es versöhnt ein bisschen mit Endgame. Es gab dann auch noch Webserie, zum Beispiel zu Metos. Metos ist ein 5000 Jahre alter Unsterblicher. Also man sieht, die Serie bringt dann noch ein paar neue Sachen rein. Ja, also der war schon vor biblischen Zeiten auf der Erde. Jo, und man denkt sich, es kann immer schlimmer werden. Dann kam Highlander The Source.
Ich mochte den damals. Ich habe ihn jetzt nicht mehr angeschaut.
Nein, bitte. Ja, ich habe nicht angeschaut, ich habe reingeschaut. Ja. Was ist Highlander The Source? Highlander The Source ist ein Fernsehfilm. Das hätten drei große Filme kommen sollen, die eigentlich ins Kino kommen sollen. Und Kino ist dann nichts geworden. Und war Sci-Fi Channel, die einfach gar keine Budget hatten. Das Spiel in der Zukunft wieder, also wieder die Highlander 2-Geschichte. Es geht um Duncan, der eigentlich den Preis gewonnen hat, aber es geht um einen neuen Preis, weil er muss eigentlich den Heiligen Gral finden, sage ich jetzt einmal so, sowas in die Richtung. Ja, nach einem Film haben und das Schlimme ist, wenn du kurz reinschaust, ja, es gibt ein paar Highlander-Fanfilme,
ja,
über die ich auch gestolpert bin. Die sehen alle besser aus von der Qualität, vom Budget, von allen. Ich habe keine Ahnung, die haben da nichts. Also es gibt einfach ganz, ganz furchtbare. Es ist alles, nein, gar nicht anschauen. Ja. Und dann, durchaus sehenswert, ja, wir sind nämlich im Jahr 2007, da gab es aber neben The Source auch noch Highlander The Search of Wagons. Und das ist ein japanischer Anime und der ist nicht schlecht.
Das finde ich spannend, weil es hätte ja auch noch Szenen gegeben im allerersten Highlander-Film, wo er im alten Japan kämpft und irgendwem die Rübe absäbelt.
Ja, das ist eben so Cyberpunk-mäßiges Zukunftsding wieder, aber super. Hat mir echt gut gefallen.
Ich finde es total spannend. Wir haben jetzt eine mega lange History angeschaut von Serien und Filmen zu Highlander. Ja. Und vom Mindset her, ich habe das jetzt verglichen mit Stargate zum Beispiel. Ja. Für mich ist Highlander immer Christopher Lambert. Das ist, und dieser Adrian Paul hat viel mehr gemacht eigentlich an Minuten. Und der ist halt auch da, aber nicht. Aber wenn ich jetzt Stargate anschaue, Kurt Russell, okay, war Jack O'Neill im Film. Mhm. Aber Richard Dean Anderson ist Jack O'Neill für mich eigentlich.
Ich glaube, das ist für viele Highlander-Fans, ist, weil es einfach nicht der gleiche Charakter ist auch. Darfst nicht vergessen. Sind ja,
stimmt. Ja, aber trotzdem, es ist einfach.
Drum.
Alles so.
Ja, aber trotzdem.
Abklatsch-Highlander.
Er ist ein Abklatsch-Highlander, aber macht das wirklich gut.
Er macht das
also gut. Also spätestens in der zweiten Staffel, man hat auch sein eigenes Ding.
Eben in diesem schwarzen, er hat immer diese schwarzen Outfits angehabt.
Also ich finde, das wäre. Und ich finde die Serie, nochmal, wenn mich jetzt irgendwer fragt, ist die Serie gut, wenn da nichts mit Highlander ist, nein, schaut euch die bitte nicht an, ja. Da gibt es so viele gute Serien, die jetzt rauskommen, ja, und schaut euch die an, ja. Aber wer Highlander mag und jetzt zum Beispiel mit dem Film gesehen hat und möchte ein bisschen mehr und mich fragt, was soll er sich noch irgendwas anderes, dann schaut am ersten noch diese Serie an.
Ja, der war schon ganz charmant. Aber
trotzdem. Also weil es einfach schon diesen Flair rüberbringt und nicht den Zweier anschauen. Den Dreier muss man auch nicht gesehen haben. Das ist alles so.
Das ist das Schwierige, dass den Zweier, den wir uns nicht anschauen sollen, den kann man sich eh schwer anschauen. Deshalb ist es vielleicht kann man wirklich auslassen, weil der Renegade Cut, der ist anders. Das ist halt nicht das Schlimme, worüber du gesprochen hast.
Ich werde den Renegade Cut mir jetzt nochmal anschauen. Ich glaube nicht, dass er gut ist.
Also, das ist besser angeblich, sagen die Leute.
Ja, nein, das sagt
jeder. Jetzt muss das ja ein Top-Film sein, eigentlich für mich, dann, wenn ich schon den Zweier gut gefunden habe in der Original.
Ja, aber du findest die schlechten Sachen gut, ne, zum Teil.
Das stimmt, ja. Also seltsam.
Nein, nicht seltsam, sondern du hast einfach das als Kind, als Kindheitserinnerung, dass du mit deinen Brüdern die schlechten Sachen einfach ab.
Ich mag auch Koriander.
Mag ich auch, aber man sieht das Kind, was schlecht ist, und spielt dann einfach. Du gehst nachher zur Lego-Kiste und die schlechten Sachen spielst du weg. Ja? Du brauchst die Geschichte einfach weiter und dann macht es plötzlich Sinn. Ja, das machst du als Erwachsener nicht. Ja, du siehst den Film und sagst, was ist das für Käse?
Das stimmt, man ist kritischer.
Als Kind kannst dir deine Fantasiewelt baut das ja dann zu was Sinnvollem um, oft. Ja, das darf man nicht vergessen, dass das anders funktioniert ja auch.
Immer wenn ich jetzt an Highlander 2 denke, sehe ich dieses gelbe Schild, das sie hatten, dieses Ozonschild, das sie dann abschalten wollen.
Kann mich schon mal erinnern.
Das haben sie dann blau gemacht.
Ich habe den Film komplett verdrängt.
Im anderen Cut.
Ich habe mich so komplett. Ah, was, furchtbar. Ich muss mir den jetzt mal anschauen. Aber ja, also ich würde, wenn mich fragt, was wir noch sehen, die Serie, aber halt auch nicht alles, sondern mal reinschauen. Highlander 3 kann man sich anschauen und die Anime aber sonst. Die Zeichentrickserie muss man auch nicht sehen. Und natürlich, wir sind Schock 2, wir müssen natürlich über die Videospiele reden. Die Vielfalt an Videospielen, denn da, das macht es wieder gut.
Vielfalt.
Ja, yay. Wie so oft.
Sie alle nicht gespielt.
Ja. Ich kann mich erinnern und ich hab jetzt alles, was spielbar ist, noch, ja, und das sind zwei. Das ist so traurig. habe ich jetzt natürlich wieder gespielt und habe meine Erinnerungen aufgefrischt, ja. Gleich in dem Jahr, wo das Spiel erschienen ist, und ich glaube, das ist auch das Film erschienen ist, auch das passende Spiel erschienen, nämlich 1986 ist Highlander erschienen von dem Publisher Ocean Software, also der so ziemlich alle Filmumsetzungen damals gemacht hat.
Der hat ein geiles Jurassic Park-Spiel gemacht.
Ja, ja, guter Spieler, aber er hat dann nicht viele interne Teams gehabt, sondern ja, hat es mal externe gegeben. Und ein ganz, 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 ganz furchtbares Team, was so Spiele wie auch Miami Vice und so weiter verbrochen hat, hat ihm wirklich viel Käse rausgebracht, ja, war Canvas. Ja? Und die haben Highlander gemacht. Und kommen wir zu den positiven Sachen. Es ist ein Spiel für ein oder zwei Spieler. Man hat zwei sehr große Figuren für damalige Verhältnisse, die sehr statisch aufeinander einprügeln und man kann Köpfe abschlagen. Ja? Also sprich, es hat ein bisschen was von einem Fighting-Game. Und damals gab es nicht so viele Fighting-Games, schon gar nicht was mit Waffen, ja, und man kann auch mit einem Freund spielen. Und ich kann mich erinnern, ich habe mit einem guten Freund das Spiel auch immer wieder gespielt und es hat uns keinen Spaß gemacht. Und das Gute ist, das war auf irgendeiner Diskette oben, sprich, es hat uns dann nicht weh daran, aber wenn ich für das Spiel Geld ausgeben hätte, glaube ich, dann hätte man es länger gespielt.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Die 1000 Schilling für irgendwelche NES-Spiele.
Das Spiel ist für ein C64, für Amstrad CPC und für Spectrum ZX erschienen, also für die damaligen Heimcomputer. Das ist ein Grund, warum es für nichts anderes mehr umgesetzt worden ist, weil es war wirklich wieder ein schlechtes Spiel. Weil einfach da hat nichts funktioniert. Die Eingaben sind, also ich habe das gerade wieder ausprobiert, also das macht nie das, was ich mache. Aber es ist halt einige Jahre vor Barbarian rauskommen. Ja, also wer ein C64 hat und Köpfe abschlagen wollte, hat dann Barbarian gespielt. Ich glaube, bei Moonstone ging es dann auch noch, aber das ist Jahre später.
Ja.
Ich glaube, bei Moonstone gab es noch Amiga. Gab es am C64 auch? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, es war jetzt noch Amiga. Aber Barbarian am C64, das gute Spiel mit dem Köpfe abschlagen. Also das ist auf alle Fälle das, was man spielen möchte. Köpfe abschlagen ist auch ein Stichwort. Das Spiel war indiziert.
Köpfe abschlagen ist nie gut eigentlich.
Ja.
Tut's das nicht zu Hause.
Also sprich, in Deutschland habe ich das Spiel auch gar nicht kaufen können und bei uns hätte ich es auch nicht gesehen. Also es war einfach ein Spiel, das ziemlich schnell wieder verschwunden ist. Ja, ist einfach eines von diesen Spielen, warum Filmlizenzen so einen schlechten Ruf haben. Und das Spiel, ich habe einmal ein Buch über Ocean gelesen, da stand noch drinnen, die haben halt wirklich einen extremen Druck auf die Entwickler noch zusätzlich gemacht und nicht nur das schlechte Teams hatten. Weil die wollten nicht unbedingt zum Film-Release das Spiel haben das Spiel schon vorher in diversen Katalogen und bei Händlern angeboten zur Vorbestellung. Und damals war es auch so, wenn du halt bei, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die Versandskataloge in England heißen, Quelle bei uns, ja, in Deutschland.
Kasten und Öler.
Kasten und Öler, Quelle.
Leckermann.
Wenn du das drinnen hast, dann hast du Strafe gezahlt, wenn du es nachher nicht liefern konntest. Ja, und deswegen ist das Spiel gekommen, egal in welchem Zustand.
Ja, früher kam man einfach noch
Lizenztitel. Aber es gibt einen Punkt, wo man natürlich was Positives sagen muss.
Nämlich?
Die Musik.
Ah.
Also das Lied.
Gab es nur das eine Lied?
Es gab ganz furchtbare Soundeffekte und Ocean hat eine Geheimwaffe gehabt. Und das war Martin Galway. Das war der Haus- und Hof-Komponist. Und ich habe hier im Ocean-Buch ein Interview mit ihm gelesen, wo er sagt, die sind zu ihm gekommen und haben gesagt, sie haben wirklich ein grottenschlechtes Spiel. Und sie wissen, dass das Spiel schlecht ist. Und er soll einfach ein hammergeiles Queen-Cover machen. Und er hat ein Cover, also was man einfach hört in dem Spiel, bevor das Kampf anfängt, also einfach das Titellied, ja, von It's a Kind of Magic macht. Und das ist, ja.
Also das Spiel kann sich hören lassen, aber sonst nichts.
Ja, also das Spiel auch nicht. Die Soundeffekte sind, als würdest du, keine Ahnung, eine Gabel runterfallen lassen. Wenn überhaupt, nein, so klingt es gar nicht. Also einfach ganz, ganz schlimm, also auch der Klang. Also nicht dieses Spiel spielen. Ja, gar nicht, nicht einmal.
Kann man eh schwer, oder?
Oh, ist gar nicht so schwer. Du gehst auf das Internet Archive und kannst es spielen.
Dann mache ich das heute. Also, ja, ein bisschen Selbstgeisterung muss heute sein.
Das ist einfach ganz furchtbar. Gut.
Das ist dann noch ein Spiel, wo das auch Trägersteuerung hat.
Also ja.
Haben alle Highlander Games, die erschienen sind, Trägersteuerung?
Es gibt noch ein Spiel. 1995 erschien dann Highlander The Last of the MacLeods. Das habe ich wirklich zu Hause und ich bin mir sicher.
Warum hast du das?
Ich habe das irgendwann mal in Amerika ganz, ganz günstig gekauft.
Okay.
Das ist das Problem, nämlich das Spiel gibt es für ein System. PC-Version ist gecancelt worden. Für den Atari Jaguar. CD.
Ja. Dinge, also die ich gelesen habe und schon mal drüber geschrieben habe, aber was sie nie in der Hand hatten.
Ich kenne halt echt wenig Leute, die einen Atari Jaguar haben.
Du bist sicher der Einzige in Österreich.
Nein. Ich habe sogar einen von meinen verkauft vor einigen Jahren.
Du bist einer von zwei.
Und der hört wahrscheinlich sogar jetzt zu. Ja.
Der hat das Spiel sicher auch.
Nein, keine Ahnung. Kann sein, dem traue ich zu. Aber ich habe nur den Jaguar verkauft, nicht das CD-ROM-Laufwerk. Und das CD-ROM-Laufwerk gab es nicht eigentlich. Das wurde auch das habe ich in Amerika für ein paar Dollar gekauft. Also habe ich wirklich bei einem Spielwarenhändler in einer Mall eine Kiste gekauft, da war der Jaguar drinnen, Spiele und das CD-ROM-Laufwerk und ich habe zahlt $70 mit Steuer oder so.
Das geht.
Ja. Auf alle Fälle war da auch Highlander dabei. Das Spiel ist wirklich schlecht und es basiert auf der Zeichentrickserie.
Oh.
Es ist einfach so traurig.
Wobei, da steht, der Titel kombiniert vorgerenderte 3D-Hintergründe mit polygonalen Charaktermodellen.
Ja, es ist so Resident Evil-mäßig.
Mhm.
Nein, den Entwicklern kann man nicht vorwerfen, dass sie nicht versucht haben, alles rauszuholen. Und dazwischen gibt es Sequenzen aus der Zeichentrickserie. Also sie verwenden die CD-ROM wirklich gut. Es ist kein gutes Spiel. Aber der Ansatz, die haben sich übernommen, oder keine Ahnung. Und die Serie ist wahrscheinlich, die haben halt wir kommen eine Highlander-Serie. Aber mit dem Material, was sie kriegen, heißt, die Serie ist ja schon gelaufen, oder
ja. Zumindest.
Und die Serie ist, glaube ich, gecancelt worden nach 3 Folgen. Und der Publisher hat gesagt, bitte steckt da keine Energie mehr rein. So klingt das. Und der Jaguar ist auch gefloppt. Also wir haben eine gefloppte Serie auf einem gefloppten System. Also wahrscheinlich, wenn das Spiel ja länger in Entwicklung gewesen wäre, wäre das ein gutes Spiel geworden, vielleicht. Ja. Aber das Spiel ist zumindest auf den Boden gekommen.
Und es erschienen auch,
ja,
im Gegensatz zu anderen
Spielen. Weil hier ändert nämlich die Geschichte der Highlander-Spiele. Also fast hätte es nur einen gegeben.
Ja, aber es gibt zwei.
Dann hätte es noch gegeben Highlander The Gathering. Das wäre ein Multimassive-Online-Rollenspiel à la World of Warcraft gewesen von Callisto Entertainment.
Das ist schon mal total schlimm. Du kannst doch kein MMORPG machen, wo es nur einen geben kann.
Naja, Uwe, du hast viele Spieler und die schlachten sich ab, bis es noch einen gibt. Ich glaube, das wäre die Idee gewesen. Also die Idee wäre, eigentlich wäre es ein Battle-Royale-Spiel gewesen. Also ein Highlander-Battle-Royale, das wäre eigentlich Hallo da draußen.
Ja, stimmt eigentlich.
Aber anscheinend traut sich keiner mehr drüber. Nur zu einer Zeit voraus, 2004 wäre das erschienen gewesen geworden. Ja. Nach Schließung von Callisto ist es übernommen worden von SGI, aber die haben es dann nicht mehr rausgebracht. Also das Spiel war ziemlich fortgeschritten. Ich habe das mehrmals auf Messen gesehen auch. Also jo. Und dann gab es ja groß angekündigt Highlander The Game.
Yes.
Ja, Originallizenz, Christoph Lambert, Sprecher, diverse andere Schauspieler werden auch wieder zurückgekommen. Ein Open-World-Action-Rollenspiel, wo du halt mehrere Missionen hast, immer wieder Bosskämpfe und also es wäre wirklich der Ansatz wäre gut gewesen, einen ziemlich heftigen Trailer hat es gegeben.
Quer durch die Zeit hast du dich geschnetzelt.
Genau, Spiele auf Windows, PlayStation 3 und Xbox 360. Also es war schon die Zeit, wo so Open-World-Spiele kommen.
Das war auch noch die Zeit, wo solche Spiele auch wieder erschienen sind, weil mit PS4 und Xbox One sind sie dann wieder nicht mehr erschienen. Das war die Zeit, wo Conan kam und alles kam gefühlt.
Ja.
Und also das nicht, weil das ist ja dann auch gecancelt worden, 2 Jahre nach der Ankündigung. Ja. Im Dezember 2010 wurde es wieder abgesagt.
Genau, Unreal 3 Engine wäre es gewesen, die halt auch nur semi-gut gewesen wäre für Open-World-Spiele. Ich glaube, das könnte ein Grund gewesen sein.
Es wäre ein 40-Euro-Spiel gewesen, das vermutlich 6.5 bekommen hätte.
Genau, Eidos und Square Enix hätten das rausgebracht. Und ich kann mich erinnern, den Trailer haben wir ziemlich lang diskutiert im Consola-D-Podcast. Ja. Wir haben schon, Highlander hat uns allen gut gefallen und so weiter. Sprich, wir haben mal diskutiert, kann das was werden und so weiter. Eidos und so weiter, Entwickler dahinter, mal schauen. Aber uns ist eine Szene im Trailer aufgefallen, wo der Unsterbliche, wahrscheinlich Connor, weiß ich jetzt nicht, durch Hubschrauberblätter rotieren sie sich hüpft. Und die haben dann diskutiert, wie das sein kann, weil wenn der Kopf abgeschlagen ist, ist das Spiel aus und ja.
Ja,
lass mal zu diskutieren
im Konsumenten-Podcast. Ist ja übrigens Owen McLeod gewesen.
Owen, genau, danke.
Ja. Ja, ich würde nie durch einen Hubschrauber durchspringen, wenn ich meinen Kopf behalten möchte. Ich würde generell auch so nicht durch einen Hubschrauber durchspringen, weil es gefährlich. Ja.
Und die Geschichte wäre übrigens gewesen von David Abramowitz. Das ist der Headwriter gewesen von der Serie. Also ich glaube, die haben schon vieles richtig gemacht bei dem Spiel. Das hätte ich schon gern gesehen.
Ja. Macht dieser Abramowitz auch beim Reboot mit?
Ja.
Oh, das.
Den gibt's noch immer, ja.
Jetzt frage ich mich aber, wenn die jetzt einen neuen Highlander-Film machen wollen. Wir haben jetzt sehr lange über Highlander gesprochen. Ja. Über die Production Value, über das alles ein Flop war, dass alles abgesagt wurde, dass alles schlecht war. Also viel. Bis auf alles, was nach dem ersten Film kam, ging es ein bisschen runter mit ein paar Erhöhungen nach oben. Ist das eine gute Idee, einen Highlander-Film zu machen jetzt? Henry Cavill, bist du noch dabei?
Es tut sich ja jetzt gerade was.
Ja.
In den letzten Wochen gab es ja wieder neue. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine gute Idee ist. Ja.
Russell Crowe ist auch dabei jetzt.
Russell Crowe ist jetzt Ramirez. Ne?
Ich glaube, ja. Also hat er, ja, Ramirez.
Ja. Ganz ehrlich, wenn sie es gescheit machen und gut machen, wäre es ein Film, den man gut rebooten kann. Warum? Ja, weil einfach auch die guten Sachen sind überwiegen natürlich in dem Film. Und ich kann den auch jetzt jemand, der sich für Filme interessiert und wie Filme gemacht wird, ja, und wie Filme erzählt sind, kann sich das Original noch anschauen, wird viel Spaß damit haben. Kann ich ihm einem typischen Teenager heute noch zeigen? Nein. Dem muss ich schon sehr viel Hintergrundwissen geben und für Filme begeistern. Ja, das ist das Problem. Das machen die wenigsten Eltern. Die meisten Eltern geben den Kindern ja nicht so viel an Filmfeuer mit, dass sie sich für solche Sachen begeistern können. Ja. Also sprich, die Geschichte, finde ich, ist wert, weil einfach gerade dieser Connex aus der Geschichte, also sprich aus Rückblenden, und das macht heute noch Spaß. Ich bräuchte auch keinen neuen Highlander-Film, der jetzt in dem Ding, weil es ist kaputt. Ja, die Serie ist so witzig, ja, und Ding, aber in Wirklichkeit ab dem zweiten Teil ist das Ding kaputt.
Die Marke hat sich verloren,
genau.
Die hat sich so aufgespart,
also sprich,
und hat kein Profil.
Und deswegen, ich bin ja nie Fan von Reboots, ja, weil ich denke mir immer, warum nicht irgendwie fortsetzen oder so, funktioniert wirklich auch manchmal cool, ja. Aber Highlander, ja, brauche ich ein Reboot? Ich selbst, nein. Weil ich finde, der erste Teil ist super und ich kann mir zwei, drei Folgen der Serie anschauen, ich habe genug Highlander für mich. Aber ich finde, das Konzept ist auch 2025 eigentlich noch immer so cool, dass man es eigentlich erzählen kann.
Ich bin gespannt.
Das muss gut sein. Das muss halt wirklich gut sein. Es darf halt nicht nacherzählt sein, eigentlich 1:1, und es muss frisch sein, einen anderen Ansatz haben.
Muss es das?
Und das Problem ist halt, was ich auch habe, es muss die Queen-Musik haben für mich. Sonst brauche ich es mir gar nicht
anschauen. Aber dann musst du es 1:1 nacherzählen.
Machen.
Also ich finde, du könntest schon theoretisch Highlander nehmen, die Geschichte, wie sie war, und die Story quasi neu erzählen, nämlich die Story nehmen und die Fehler, die wir angemerkt haben, die Probleme, die es gegeben hat, vielleicht ein bisschen mehr Mystery aufbauen am Anfang. Du könntest das, glaube ich, gut umsetzen. Ich glaube, der Originalfilm hatte ein Problem, dass er nicht sicher war, soll es ein Epos sein, soll es Fantasy sein, soll es Komödie sein, das war so irgendwo zwischen den Stühlen, visuell und musikalisch
cool. Ich glaube, deswegen reden wir heute noch drüber. Ein Franzose einen Schotten gespielt hätte und ein Schotte einen Ägypter, ja.
Aber das kannst du heute so nicht mehr bringen.
Eh nicht, ja.
Eigentlich müsste es wirklich ein cooler Indie angehauchter Film sein, oder künstlerisch, sagen wir nicht Indie, künstlerisch angehauchter Film. Die hauen ja viel Geld rein, wenn sie da jetzt den Russell Crowe haben. Oder es müsste wirklich High-End cool sein und wirklich Production Value haben, dass du auch junge Leute ansprechen kannst. Kannst du vermutlich nicht, wenn du Russell Crowe und Henry Cavill dabei hast, dass du die Jugend abholst.
Es ist ja der Regisseur von John Wick, ne?
Ja, das stimmt.
Also der kann Kämpfe zumindest inszenieren.
Aber was ich zum Beispiel, ich habe Dave Bautista ist ja auch damit assoziiert. Ja. Und der hat es ja ein bisschen abgestiegen in meiner Gunst nach den letzten Filmen, wo er dabei war.
Bösewicht.
Ja, trotzdem. Das ist jetzt schon, früher hätte ich gesagt, nach Guardians of the Galaxy, okay, passt, dass der hat, der bringt einen Bonus mit. Seit dem letzten Film mit Mila Jovovich denke ich mir,
Ich tue mir echt schwer, ich will den jetzt nichts abtun und sagen, das ist der größte Käse, das ist ein Reboot. Ja, weil, wie gesagt, der Film hat so viele Schwächen, da kann man so viel Besseres erzählen. Ja. Aber natürlich sind die Stärken komplett wegwerfen, sollte man auch nicht. Ja. Aber ich kann mir auch vorstellen, ein Highlander, der funktioniert, ohne jetzt eben die Stärken zu kopieren, 1:1. Ja. Ich würde mir wünschen, dass sie halt Queen zumindest die Key-Songs drinnen lassen, ja, und sonst irgendeinen anderen Künstler finden. Ja, ohne jetzt irgendwen zu nennen, irgendeinen Künstler, der eine Musik schreibt. Das muss halt wirklich jemand sein.
Adam Lambert. Lady Gaga.
Ja, nein, schau mal. Aber ich kann halt nicht mehr nennen, aber das muss halt wirklich so sein. Ja, plus halt einen guten Komponisten, der die klassischen Soundtrack macht und dann.
Das könntest du schon machen. Du könntest einen wirklich eine gute Band oder einen guten Künstler nehmen, der ähnliche Musik macht oder halt vom Feeling her ähnliche Musik wie Queen hat und darauf einen Film aufbauen.
Das, zum Beispiel, ich finde zum Beispiel auch den zweiten Tron-Film, ja. Der ist wahrscheinlich gar kein guter Film, aber ich habe den im Kino abgefeiert.
Ja.
Aber weil von der Bildgewalt, ja.
Und von der Musik halt auch.
Und die Musik von Daft Punk war einfach auf den Punkt Tron, ja. Also klar, hat er die Uhr länger, der Film, aber wenn man den als Daft Punk Musikvideo sieht, ist der Wahnsinn. Also eigentlich sehr vergleichbar, ja. Und auch jetzt kommt der Tron Ares dieses Jahr.
Ja.
Freue ich mich auch drauf, aber hauptsächlich einmal wegen der Musik.
Ja. Ja. Ich glaube, es geht. Du hast mich jetzt überzeugt.
Auch da haben sie wieder einen Künstler, eine Künstlergruppe gefunden, ja, die jetzt einen Soundtrack macht mit 9-Inch-Nails. Super. Ja. Bin ich extrem gespannt, was die da draus machen. Ja? Und das muss der Ansatz sein. Ja? Aber das ist natürlich gefährlich, weil auch die Tron-Filme floppen immer.
Ja, stimmt. Das ist aber einfach. Ich glaube, das geht. Also wenn du jetzt zum Beispiel den alten Film nimmst und den modern umsetzt, ich meine, was der alte Film wirklich hatte, war visuell, war halt einfach top. Das kannst du, wenn du es kopierst, ist irgendwie schade. Du müsstest einen neuen Stil finden, dann hat es vermutlich diesen 0815 Hollywood-Look. Aber die Schwächen könnte man sicher gut ausbügeln, auch was Dialoge betrifft. Ich muss noch, mir ist erst noch eine Szene entfallen, als der McCloud am Brandy schnüffelt. Also Brenda kommt ja hin und er riecht am Brandy und sagt ihr die Jahrzeit.
Und am Korken.
Am Brandy schnüffelt er. Am Glas, glaube ich.
Ja, das finde ich super.
Und dann sagt er, ja, und da ist das und das passiert. Und sie sagt, stimmt das? Und er sagt, ja. Und er, Alter, was ist das jetzt?
Das ist eine meiner Lieblingsszenen.
Ich fand das so schlimm. Du kannst.
Das ist fast noch cooler, als wenn Kurgan die Prostituierte bestellt hat und die kommt rein und sagt, hallo, ich bin Candy. Natürlich bist du das.
Oder wenn Conor McCloud sagt.
Das sind schon coole Sprüche.
Wenn Conor McCloud sagt, aber ich bin ein Unsterblicher und bin hunderte Jahre alt und die Brenner sagt, wir haben alle unsere Probleme.
Ja. aber die, gerade die Szene mit dem Brandy finde ich super. Die erinnert mich total an Doctor Who.
Die hätte mir.
Das ist also, Doctor Who 80er Jahre.
Als Kind habe ich das sicher abgefeiert. Jetzt, als Erwachsener, dachte ich mir,
Nein, ich glaube, das ist halt ein Überbleibsel des Originaldrehbuchs. Das ist einfach dieser.
Ich bin uralt und habe viel erlebt.
Uralt, ich war dabei. Ja, was erzählst du mir da?
Aber ich glaube, wenn du so lange lebst, dann hat dein Gehirn irgendwann mal ein Problem und kann das gar nicht alles speichern und dann vergisst du urviel. Das heißt, du kannst dich gar nicht erinnern, wie der Brandy riecht von damals und jedes kleinste Detail. Ja,
die Pomeranze weiß eh nicht.
Gut, aber es ist Magie. Vielleicht hat einfach ein größeres Gehirn so ein Upgrade-Hirn. Dann,
ja,
aber
sie weiß es ja eh nicht. Er sagt es einfach.
Ja, und deshalb sagt er dann auch, sie sagt dann stimmt, dann sagt ja. Und das ist einfach so, er hätte jeden Scheiß erzählen können.
Ja?
Also, ich meine, sie kennt sich mit Schwertern aus, sie hat ein Buch geschrieben. Und trotzdem ist sie dann so, ich bin so dumm ein bisschen. Das könnte man in einem
Ja, okay.
Oh, es könnte
auch. Ja, gut, aber die verlieben sich gerade, da funktioniert das Hirn ja sowieso nicht ganz.
Das stimmt, ja.
Das darfst du nicht vergessen.
Ja, die verlieben sich gar nicht, die sind nur Horne aufeinander, glaube ich. Das ja, ist so.
Trotzdem sind die Hormone
da. Ja, das Hirn auch nicht. Stimmt. Ja. Okay, ja, du hast mich überzeugt. Aber ich glaube, wieder zurückzukommen auf das Reboot, finde ich gut, aber ich glaube. Ich würde nicht, also Henry Cavill, der ist ja still geworden. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn er nicht die Hauptrolle spielen würde. Ja,
das war eigentlich Warhammer.
Ja, und der ist jetzt auch mittlerweile schon jenseits der 40. Christopher Lambert war 29, ja, als er den Highlander gespielt
hat. Aber sie haben Russell Crowe jetzt vor ein paar Wochen erst bekannt gegeben. Also sprich, dann.
Sie nimmt doch irgendeinen jungen Schotten. Einen richtigen Schotten.
Nein, wir wollten doch gerade das Flair der Originalfilme doch einfangen, oder?
Nehmt doch einen Timothée Chalamet.
Nehmt einen jungen Franzosen.
Ja.
Da gibt es ja gute Schauspieler.
Ist Timothée Chalamet kein Franzose? Also französischen Namen. Ah, das haben wir gar nicht, das müssen wir noch besprechen, das haben wir im Vorfeld besprochen. Christopher Lambert, Christopher Lambert. Ich habe mit Michael schon vorher gesprochen. Meine Familie hat immer Christopher Lambert gesagt, wir waren Hollywood und cool. Und später habe ich immer gesagt, Christopher Lambert oder Lambert, weil man nie genau weiß, wie der ausgesprochen wird. Und wir haben ihn jetzt eigentlich immer Christopher Lambert genannt, oder?
Ja.
Das ist eigentlich ganz okay. Und ich glaube, er heißt auch so, er heißt nämlich Christophe Lambert oder Christopher Lambert in seinem US-Pass. Aber ich bin auch nicht sicher.
Wie auch immer.
Ja.
Die Anne-Sophie, wenn sie es hört, wird uns nächstes Mal aufpassen. Lausch, Lausch.
Ja.
Ja. Wir einigen uns nichts, weil jeder soll es aussprechen, wie er mag von uns beiden, weil ich glaube, blöd wäre es nur gewesen, wenn ich oder Hans-Peter fünfmal unterschiedlich in sich selber, wenn wir jeder unterschiedliche Aussprache haben, passt's, aber wenn wir ständig selber wechseln, glaube ich, weil wir uns bemühen, wieder andere dann das auszusprechen, das glaube ich, wird nichts. Ich glaube, damit haben wir die dritte Filmkiste, oder?
Ja.
Hast du noch was?
Ich habe alle, lass mich schauen, da habe ich alles auf meinen, ich habe ja drei Seiten Mitschriften.
Weil ich habe die Karte, ich habe sie nicht gefunden.
Ich habe alles, glaube ich, gesagt, die Brandy-Szene habe ich auch noch, die Tierquälerei, dass ich es rausbringe, habe ich auch. Die gezeichneten Lichteffekte sind lässig, habe ich da aufgeschrieben. Habe ich jetzt erst
schon gesagt. Die haben auch gut gefallen, das passt einfach dazu. Ja, ich habe mir einiges aufgeschrieben, aber ich glaube, das habe ich mir alles gemerkt, Gott sei Dank, weil ich habe das irgendwie irgendwo auch gespeichert, wo ich den August habe, wo ich es gespeichert habe.
Das ist schwierig.
Wurscht. Aber ist okay. Das ist so wie bei guten Spickzetteln gewesen in der Schule. Die machst du und nachher brauchst du es nicht.
Ich recherchiere immer viel vor diesem Podcast und dann bin ich immer überrascht, was du noch alles weißt.
Ich auch.
Ja.
Vor allem, ich tue einfach so, als würde es stimmen.
Ich glaube dir
das. Und du sagst ja.
Ja.
Das funktioniert.
Du bist der Highlander und ich bin Brenda. Du magst am Dr. Pepper Schnüffler mir sagen, genau. Was passiert ist.
Ja.
Da steht aber die Jahreszahl drauf, da steht 1885 drauf.
Ja.
Ist langweilig.
Was ist da alles passiert? Dr. Pepper ist erfunden worden.
Ja.
Du musst sagen, wirklich?
Wirklich?
Ja.
Ja.
Was wir euch jetzt schon noch erzählen können, ist natürlich, was wir nächstes Mal für einen Film aussuchen, weil den könnt ihr bis dahin schauen. Wir haben jetzt mal
sogar geschaut. Gratis.
Jetzt spoil nicht sofort. Ich wollte jetzt sagen, ja, wir haben natürlich versucht, einen zu finden, der nicht irgendwo auf einen Streamingdienst zu ist. Ach, nein.
Wir haben mindestens 5 Minuten darüber diskutiert, welchen Film wir nehmen.
Genau, und wir haben natürlich jetzt gerade gesprochen, sehr ausführlich über das wahrscheinlich kommende Remake von Highlander. Und deswegen reden wir garantiert nicht nächstes Mal hauptsächlich über das Remake von
Der König der Löwen.
Genau, das wird der Film nächstes Mal, und zwar das Original, also der 2D-Zeichentrickfilm
aus dem Jahr 1994.
Von Hans Zimmer und Elton John.
Da haben wir viel zu besprechen. Die Leute können sich ja, wenn sie wollen, noch ein paar mehr Sachen anschauen. Die Live-Action-Remakes und so, damit sie, wir werden ja diese auch Sachen sicher ansprechen.
Ja. Vor allem, also, ich habe da Urfilm nicht gesehen.
Ja, ja.
Ich habe die ganzen Dimo und Bumba-Serien nicht gesehen und so.
Die habe ich teilweise gesehen.
Da gibt es dann König der Löwen 1, 2, 3 oder 4 erzählt das Ganze noch einmal dann aus der Geschichte.
3 ist das Prequel.
Okay.
2 ist super cool.
Und 4 ist der 1er aus der Sicht von Timon Pumba, oder?
Ist das nicht der Nuller? Das ist doch das Prequel.
Okay.
Ja. Und dann gibt es noch die Lion Guard, diese flash-animierte, zumindest optisch aussehende Serie. Aber das erzählen wir alles nächstes
Mal. Kenn ich alles nicht, ja.
Das ist furchtbar. Aber ich.
Nächstes Mal redet Hans-Peter sehr viel.
Ich werde sehr viel reden und singen.
Ich schaue mir dafür das Amiga-Spiel an. Bis zum nächsten Mal.
Ich glaube, der Einzige in meiner Familie. Ich dachte immer in ganz Österreich, der das SNES-Spiel von The Lion King durchgespielt hat, aber es können andere Leute auch.
Gibt es ganz aktuell eine Collection für diverse Systeme von Switch aufwärts. Also auch die könnt ihr euch anschauen. Auch spielen.
Genau,
aber schaut euch auf alle Fälle den Film mal an auf Disney Plus.
Und hört euch den Soundtrack an.
Oder auf DVD.
Ein bisschen Karaoke singen schreit auch nicht.
Ich werde Hans-Peter versuchen zu überzeugen, nicht zu singen, aber.
Es kann nur einen geben. Mir fällt mir nicht ein.
Hans-Peter. Vielen Dank für deine Zeit, euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören.
Gerne.
Ich hoffe, es hat euch Vergnügen gemacht, uns über einen alten Film plaudern zu hören. Nächstes Mal machen wir das Gleiche wieder, nur halt mit Der König der Löwen.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.